Und da sind wir wieder. Baywatch Berlin geht in eine neue Runde in einem kleinen Raum, in dem in wenigen Minuten fünf erwachsene Männer die Luft, sagen wir mal, so veratmet haben, dass es hier schon ein bisschen nach Mensch riecht, man ein bisschen gemütlich zusammenkommt, man rückt zusammen und genießt ja eine neue Folge Baywatch Berlin. Ich habe jetzt gerade noch meine Mütze abgenommen, weil ich dann besser meine Kopfhörer aufsetzen kann. Ich hatte so eine Stoffmütze auf. Und da ist, mir aber eine alte Story wieder eingefallen. Man kann im Prinzip schon mit Mütze diese Kopfhörer aufsetzen. Es gibt nämlich eine Geschichte von Udo Lindenberg, der bei einem Bekannten von mir im Tonstudio war. Und das ging erstmal damit los, dass der da reinkam in das Tonstudio. Und mein Bekannter, der hat gerade alle Mikrofone ausgetestet. Er hat diesen Raum mikrofoniert, das heißt, die liefen alle. Er hat das auch alles aufgenommen und Udo Lindenberg wollte alleine sich mal den Raum da anschauen und ist dann also alleine da reingegangen und hat so ein bisschen vor sich hingeredet, in der Annahme, das hört ja keiner, und hat immer nur so mit sich selbst gesprochen. So geil hier, guck mal hier, da Kabel da irgendwie. Hatte seinen Hut noch auf, so geil, super. Und dann bleibt er stehen vor dem Schlagzeug und sagt zu sich selber, geil, Schießbude. Und hat sich dann da hingesetzt und sollte Schlagzeugaufnahmen machen und hatte aber noch seinen Hut auf. Und dann sitzen also vier Leute hinter dieser Glasscheibe und denken jetzt, so, jetzt muss er den Kopfhörer aufsetzen. Wie macht er das jetzt? Und es muss in Lichtgeschwindigkeit, muss er offenbar so einen Move drauf haben, weil keiner von den vier Leuten, die ihn permanent angeschaut haben, haben mitbekommen, dass er ganz schnell seinen Hut abgesetzt hat und ganz schnell eine Wollmütze aufgesetzt hat, um dann den Kopfhörer drüber zu machen, damit er das hört, was er hören muss, um Schlagzeug zu spielen. Der ist in vielen Dingen so ein bisschen entspannt, chili chili, aber manchmal hat der Panikpanther alle Systeme hochgefahren und hat wohl in einer atemberaubenden Geschwindigkeit
diesen
Hut dematerialisiert und sofort diese Mütze aufgesetzt, damit dann da besser dieser Kopfhörer drauf passt. Ist irre, ne?
Unglaublich. Siehst du, Klaas, in welcher Stimmung Schmitty ist?
Schmitty ist so, also auf mich wirkst du sowieso seit ein paar Wochen schon, das ist ja auch vielen anderen schon aufgefallen, du wirkst, das können jetzt vielleicht Hörer hier nicht nachvollziehen, weil die denken, naja, also so richtig so ein lockerer Typ ist er ja nun nicht, aber für uns wirkst du ein bisschen zufriedener, ein bisschen bei dir angekommen. Ich habe das Gefühl, du hast eine Grundruhe, die ich von dir viele Jahre nicht kannte.
Ja. Darauf wollte ich nicht hinaus, sondern eigentlich darauf, dass es gleich, Schmitty, ist es 11:11 Uhr und das närrische Treiben geht wieder los. Überall, wo uns gerade live hört, hier auf dem Heumarkt in Köln, auf dem, was weiß ich, Kuhmarkt in Düsseldorf. Euch geht es gleich wieder an eine närrische Zeit, da werden wieder gebützt. Es gibt da schönen Lieder, da Trömmelchen darf raus. Die Räuber dürfen wieder singen und das Kölsch fließt, das ist so schön.
Ja, so ist es. Ne? So, wenn so 60-jährige, kleine, dicke Frau mit kurzen, blonden Haaren sich so ein Herzchen auf die Backe malen und sich so einen Filzhut aufsetzen, der so schräg, frech auf dem Kopf sitzt, leicht angezündet den zweiten Piccolo um 8:45 schon in die Figur geschüttet haben und dann mit den anderen Frauen untergehakt irgendwo an der Seite stehen am Altermarkt und eigentlich nur darauf warten, dass der dritte Piccolo endlich geköpft wird. Ne?
Und ich und dieser Mann da, Klaas, dem du gegenüber sitzt, Thomas Schmidt, wir beide haben schon das Karnevalsabitur zusammen gemacht.
Ja.
Es war im Jahr 2012, meine ich. Mhm. Da haben wir einmal diese ganze Tour mitgemacht.
Da haben wir uns ein Hotel gemietet, sind nach Köln gefahren, um tatsächlich einmal Rosenmontag zu erleben. Ne?
Ja, das war tatsächlich der 11.11., ne? Das ist ja was anderes. Ich kann mich nicht so 11.11. genau. Ist ja wurscht, ist ja dasselbe im Grunde. Ne?
Wir hatten irgendwie keinen Bock auf Verkleiden, weil das ist jetzt nicht unsere Hauptbeschäftigung da, Karneval.
Na, wir waren auch völlig so verstrahlt, dass wir dachten, das ist ja peinlich, wenn man sich da verkleidet.
Das ist auch das peinlich, da nicht verkleidet zu sein.
Also ich muss ja wirklich sagen, dass ich dieses Ganze, also was dann da los ist und so, wenn du in Köln wohnst und du kannst jetzt
nicht aussuchen. Hast du ja auch mal, ne? Paar Jahre.
Na ja, klar. Und ich habe auch genau da gewohnt, wo alles da direkt um die Ecke von so einem Laden, der heißt Die Flotte oder so. Und auf jeden Fall singen die da sonst auch ohne Karneval, singen die da dienstags nachts Country Roads auf den Tischen stehend und die Junggesellenabschiede vereinigen sich da. Und ich habe so direkt um die Ecke gewohnt, Hochparterre, und es war eigentlich immer, ich lag da so in meinem Bett, habe das Fenster auf Kipp gehabt und die Leute, die draußen vorbeigegangen sind, also so besoffene Studenten natürlich im Karneval, außerhalb des Karnevals, die haben dann immer so irgendwas gesagt und so rumgeschrien und ich habe mir da immer so Geschichten zusammengebaut aus diesen Fetzen, die ich nur so verstanden habe, während die vorbeiliefen und so. Und irgendwann macht es immer so ein dumpfes Geräusch, so Fump. Und das war immer der Moment, wo der Blumenkübel, der von der Stadt da aufgestellt war, von irgendeinem Besoffenen umgetreten wurde. Mhm. Da wusste ich, alles klar, jetzt ist soweit, jetzt mache ich das Fenster zu.
Und das war, und genau da, also Zülpicher Straße, da habe ich gewohnt und da war natürlich einiges los. Das ist immer blöd, wenn der Karneval dann so kommt, wann er immer kommt, aber man nicht der Stimmung ist. Wenn man da hinfährt, ist man ja der Stimmung. Nee. Wenn du aber da schon bist und der Karneval kommt zu dir, dann hast du ja keine Wahl. Deswegen bin ich oft abgehauen und bin woanders hingegangen während dieser Zeit, obwohl ich das Prinzip Karneval, und das möchte ich jetzt einmal eine Lanze brechen dafür, ich finde es eigentlich total witzig.
Ja,
schön. Unabhängig jetzt von dieser ganzen Sauferei und von, all diesen anderen Kamelle werfen und so. Aber ich war mal in Köln, Karneval, in einer Bank und alle Bankangestellten waren verkleidet als Panzerknacker. Und das fand ich irgendwie witzig, auf so eine sympathische Art, so ältere, jüngere Mitarbeiter. Und das gibt's ja wirklich nirgendwo auf der Welt, dass dann so völlig normal ist, dass sich Sparkassenmitarbeiter, die weiter bedienen am Schalter, eben als Panzerknacker verkleidet sind und dass auch völlig keiner das in Frage stellt. Und dass dieses Fest nur dazu dient, dass man so ein bisschen albern drauf ist, dass das der ganze Sinn ist davon. Ja. Das finde ich irgendwie kurios, dass es das gibt.
Also ich war heute Morgen auch schon Jack, Leute.
Hier im Büro, oder?
Nee, zu Hause. Ich habe es nämlich schon krachen lassen. Ich hatte schon einen Techtelmechtel, einen flotten Dreier.
Ja.
Kein Scheiß.
Wir möchten das nicht hören. Also ich finde es schön, deine neue Offenheit.
Ja.
Und deine Verkleidung ist auch super.
Deine Verkleidung ist auch total super. aber einfach bestimmte Sachen, mach die halt. Hier in Berlin kann jeder machen, was er will. Mach das in irgendwelchen Clubs, fahr in einen KitKat-Club, gib da deine Hose an der Garderobe ab. Mach, was du willst. Du bist ja gern ohne Hose unterwegs.
Ja, aber jetzt, was ist da los?
Einen flotten Dreier mit zwei Katzen hatte ich.
Mhm. Ist das erlaubt?
Weiß ich nicht. Also es ist folgendermaßen, ich habe die gefüttert, meine eine Katze, da hat die sich so auf den Rücken gelegt und streckt so alle Pfoten weg. Und da habe ich sie so unterm Kinn gekrault und so und dann schnurrt die da rum und dann kommt die andere Katze an.
Finde ich alles nicht so, will ich nicht wissen jetzt.
Ich find's noch süß.
Nee, es wäre süß, wenn du einfach so erzählt hättest, aber mit dieser Vorgeschichte.
Framing.
Mit dieser leichten, schmierigen Fiki-Fiki-Attitüde, die da so vorher von dir so selber gesetzt wurde, ist die Story, finde ich jetzt alles, was du sagst.
Ich kann die noch genießen.
Kann ich jetzt nicht anders als, ich kann es nicht mitdenken.
Also soll ich nicht erzählen?
Doch, ich will's hören.
Ja, dann kam die andere Katze an und die hat geguckt, was ist denn da los? Und dann ist sie zu der Katze gegangen und hat der am Popo rumgelutscht. Und ich habe vorne rumgekrault. Und da haben wir die quasi gesandwiched heute Morgen. So hat mein Tag angefangen.
Gottes Willen.
Jack. Naja, also, in der Zeit ist das
also genau. Ich bin ja froh, dass ich das einfach nicht andersrum gemacht habe.
Früher, wenn man so Liebe Sünde geguckt hat als Jugendlicher und sich exakt das Gleiche mit Menschen auf dem Rastplatz praktisch abgegangen ist und das so geblurrt, mit viel Blur gefilmt wurde, dann gab es dafür eine Fachvokabel, wenn praktisch ein dritter Sexwilliger dazukommt und das heißt, da hat sich jemand dazu gesellt. Das ist wirklich so ein Wort, das fiel immer bei Liebe Sünde. Stimmt. Das kam damals also für alle Jüngeren immer donnerstags 22:45 mit Mo Asuman. Und das hat man als Jugendlicher geguckt, weil da, ich meine, ist ja, wir sind ja nicht bei der AD, gefickt wurde und das aber einfach geblurrt. Und das hat einen erotisiert in Zeiten, als es einfach noch kein Internet gab.
Das war genau, das so, war komischerweise, das war die große Zeit der Erotikmagazine, die natürlich, sagen wir mal, überrollt wurden von völlig hemmungslosem Hardcore-Sex, den man googeln kann jetzt, ja?
Exakt.
So, und das heißt aber, früher musste man sich sowas angucken. Es gab noch was, auf Vox lief das, glaube ich, das war Wahre Liebe mit Lilo Wanders. Ich glaube, transsexueller Mann, der Frau, die also das moderiert hat und auch so eine, wie soll man sagen, fast schon so eine lehrerhaftige Tantigkeit hat die eigentlich mit reingebracht. Das hatte jetzt nichts Verruchtes, sondern die hat so eine
Selbstverständlichkeit hat die
das. Das war so tantig war es irgendwie. Es war irgendwie so lieb und so nett und so, ja, die Tante Margaret von nebenan, die erzählt dir jetzt mal, wie das geht. Ne? So ein Gefühl war das. Und deswegen hatte das irgendwie nichts Schmuddeliges. Sie hat aber so ein Opening-Satz immer gehabt.
Nur Liebe Lieben.
Ja, Liebe Liebenden war Brisco Schneider.
Stimmt.
Ja. Sie hat gesagt, öffnet die Herzen, Herz die Öffnung.
Ah. Ja, das war, glaube ich, ihr Schlusssatz, oder?
Ja, das ist ungefähr was deine Katze bei der Katze Nummer 2 gemacht hat. Das ist die sogenannte Öffnung Herzen.
Ja.
Aber ich will jetzt nochmal zurück zu unserem Karnevalserlebnis. Also es war eigentlich so, weil du hast ja eben gesagt, Klaas, dass man zum Karneval, wenn er so zu einem kommt und man fährt dahin, dann ist man als Jack schon drauf und ist so empfänglich auch für das ganze Treiben. Wir sind da so hin und haben es eigentlich eher so akademisch gesehen. Wir wollten einfach mal so dabei sein, wussten aber nicht so richtig, wie es geht. Das Das heißt, wir wussten, 11.11 Uhr ist am Heumarkt, geht's los, was auch immer. Und wir haben ein Hotel in der Nähe gebucht. Und da haben wir dann einfach ab 10 Uhr angefangen, Schnäpse zu saufen. Mhm. Weil wir wussten, wir müssen jetzt halt irgendwas tun, das macht man jetzt so.
Unter Akademikern.
Karnevalslieder gehört. Und konnten uns einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass das was für uns ist. 3 Stunden später.
Das könnt ihr euch beim besten Willen nicht vorstellen. Deswegen habt ihr aber trotzdem mal auf den Verdacht, diese 5%, den ihr euch das selber, zugetraut habt, habt ihr gesagt, buchen wir mal ein Flugticket und ein Hotel. Weil es sind so 5% Wahrscheinlichkeit, dass uns das vielleicht Spaß macht.
Wir haben uns dazugesellt.
Das ist wie wenn du willst mal so ein bisschen Pep so irgendwo ins Leben bringen, machst dann mal so, du schnorchelst mal so in Ägypten. Du weißt nicht, ob das dein Ding ist. Kann auch sein, dass ihr sofort Druck auf dem Ohr und dann abreisen musst. Aber so. Und 3 Stunden später waren wir so abartig besoffen in diesem unglaublich glücklich machenden Treiben. Wir haben dann festgestellt, dass ganz Köln ist eigentlich so wie so ein Trampolin. Alles ist erlaubt, man darf überall pissen. Es ist auch so schön, wenn du überall pissen darfst. Stell dir vor, man dürfte bei der Florida einfach hier ins Büro gehen, man darf pissen. Das ist einfach so befreiend. Haben da gesoffen wie die Eimer, ne? Und unsere Verkleidung, das muss man ja wirklich nochmal erzählen, das ist ja an Peinlichkeit nicht zu überbieten.
Nein, erzähl das nicht, wirklich.
Doch, das muss ich erzählen. Das gehört zur Chronistik.
Also was hast du dich denn verkleidet?
Ja, pass mal auf. Thomas. Das war gleichsam dumm wie schlau. Na? Wir haben einfach unsere normalen Sachen angehabt und hatten Joko und Klaas, wenn ich du wäre, Schilder einfach an.
Gott, ist das peinlich.
Das heißt, wir haben uns auch noch als Repräsentanten von euch ausgegeben.
Oh Gott, das ist ja richtig peinlich. Und das, wenn ihr dann darauf angesprochen werdet, dass ihr dann erzählen könnt, ja, die kennen wir, oder?
Ja. So war's.
Gott, ist ja wie die unangenehm.
Schuldig in allen Punkten.
Eine Sache möchte ich kurz erzählen. Wir waren gestern unabhängig voneinander alle in München, ne? Jo. Also Jakob und ich waren in München, weil wir gemeinsam was gemacht haben. Und du warst auch in München. Mhm. Und dann war es so, dass du, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde zum Thema Verkleidung, ne? So, dass wir so eine halbe, dreiviertel Stunde vor uns warst du da.
Ja.
Und dann wartete auf uns jemand, der uns abgeholt hat. Und der hat sich mit einem Kollegen unterhalten, der offenbar irgendwie euch vorher gesehen hat.
Mhm.
Und hat er gesagt, ja, der Kollege war gerade auch schon da und ich wusste gar nicht, dass du da bist. Dann habe ich gesagt, naja, wer denn? Und hat er gesagt, na, der mit der Beatles-Frisur. Und also, du könntest dich doch jetzt, es wäre doch ein leichtes für dich, dir einfach so einen schwarzen Anzug mit so einer dünnen Krawatte anzuziehen.
Ja.
Hängst du dir so eine alte Gitarre um, schreist einmal laut She Loves You und
mach mal.
Fertig ist das Kostüm, oder?
Ja, mach mal.
Also in Liverpool könntest du vor jeder Kneipe so ein paar Pfund damit verdienen mit der Nummer Schmidt.
Ja, oder wenn es halt historisch werden soll, auch immer noch einfach so einen historischen Frack an, bisschen älter, bisschen amerikanische Gründungsstaaten, Abraham Lincoln. Aha. Geht auch.
Auch gut. Ich habe dazu eine Frage.
Mhm.
Eine Frage ans Leben, die ich euch stellen möchte, stellvertretend. Bin heute Morgen wieder mit dem Aufzug hier hingefahren, ins Büro.
Zur Arbeit.
Ja. Und ich glaube, man kann sagen, dass es 2 Arten von Menschen gibt. Nämlich die, die in den Aufzug kommen und erstmal sich im Spiegel begutachten. Und die, die das unter allen Umständen vermeiden, in den Spiegel zu gucken.
Echt?
Wozu gehört ihr?
Spiegel.
Ja, das echt beide.
Ja, absolut.
100% Vermeidung.
Willst dich da nicht
sehen. Unsere Kollegin Kadakark auch.
Echt?
Kommt rein und guckt erst auf den Boden und um Himmels Willen da nicht rein. Weil ich finde, das ist das Mutigste, was man machen kann. In diesem Aufzug hier, so ein OP-Licht, ne? Da in den Spiegel zu gucken, kann einem den ganzen Tag verderben.
Das hängt immer von ab, wer man ist.
Naja, also du guckst ja gerne in den Spiegel, ne? Das
haben wir schon. Na klar, aber da gibt's ja auch gute Gründe für.
Ja. Aber ist das jetzt frage ich mich so, ist es.
Wirft ein schlechtes Licht auf mich gerade, siehst du, ohne dass ich mich hier da beteilige.
Nee, aber jetzt mal ernsthaft,
ich überprüfe auch einfach, habe ich noch Zahnpasta an der Schulter?
Habt ihr jetzt mal eine Sache mal privat, ohne dass es jetzt ein Aufzug sein muss, ne? Aber habt ihr schon mal Gesichtsausdrücke vom Spiegel geübt?
Was meinst du damit?
Ja, wie Sachen aussehen. Man weiß ja manchmal nicht, es gibt Leute, die haben ein gewisses, sagt man, Sendungsbewusstsein.
Ja.
Das heißt, die wissen ungefähr, wie sie wirken, wenn sie dies und das machen. Es gibt Menschen, denen passiert das einfach und es gibt Leute, die haben es überhaupt nicht unter Kontrolle. Und habt ihr euch irgendwann in eurem Leben mal angeschaut, wie das aussieht, wenn ihr so und so und so guckt?
Also ich habe das gemacht, als ich Fernsehreporter für den RBB geworden bin.
Ja.
Und ich wollte wissen, wie sieht man aus? Es gibt ja immer diesen Moment, dann wird man ins Studio geschaltet auf so einem großen Bildschirm, mhm, und dann steht man irgendwo in Brandenburg am Bienenmarkt und guckt da, was da die Honigpreise machen. Und dann ist man da schon so draufgeschaltet und dann wird noch so gelabert halt.
Oh, das ist immer unangenehm.
Ne? Und dann muss man irgendwie so
lächelnd nicken.
Ja, aber da muss man erstmal zu kommen. Deswegen habe ich mich vor den Spiegel gestellt mit einer Haarbürste und habe erstmal gedacht, okay, ich würde erstmal aus dem Gefühl raus normal gucken. Und wenn man normal guckt, sehe ich entweder so debil aus oder gelangweilt. Und das dachte ich, das kann man nicht anbieten. Und hab dann irgendwann für mich den Trick rausgeholt, dass man immer so glücklich lächeln muss. So, ich mach's euch wenigstens mal vor. So. Kann gleich nochmal für Instagram kann ich so machen.
Aber je nachdem, wie lange du das machst, hat das natürlich auch ein bisschen.
Nee, was eben nicht. Ist, ne? Und das ist der Effekt. Die können 3 Minuten schon über den Bienenmarkt reden, wenn du immer so machst. Dann sagst du mal, ich bin super gut drauf und finde auch alles, was ihr sagt.
Und genau den Gesichtsausdruck hast du geübt zu Hause.
Habe ich geübt, habe ich so gestanden und so gemacht.
Mhm. Kann ich verstehen.
Ja, also ich merke nur beim Zähneputzen, also dann mache ich manchmal Grimassen.
Ja.
Also man hat so die Zahnbürste im Mund und dann macht man so und die Augenbrauen hoch und dies und das.
Ja, du probierst immer deine ganzen Gesichtsmuskeln aus, das ist ja was anderes.
Ja, ja, damit ich die tagsüber wieder entspannen kann.
Ja, nee, mir geht's ja darum, dass man, du zum Beispiel, du neigst ja zum Beispiel auch dazu, das Problem habe ich manchmal auch, dass wenn man neutral guckt, dass man halt aussieht, als würde man den Gegenüber hassen.
Jo, ne? Restless Bitch Face.
Ja, das hast du manchmal. Und hast du jemals in deinem Leben gedacht, das will ich mal ändern, ich will rüberkommen, als wäre ich ein bisschen freundlicher?
Keine Minute.
Nee, ne?
Nee.
Ist dir egal, ne? Weißt du, wer mir gesagt hat, ich muss mehr lachen im Fernsehen?
Ja.
Gülcan.
Ach, das finde ich interessant.
Ja, das war interessant. Die hat, und sie hatte recht. Ich habe damals immer so stundenlange Chartshows mit ihr auch teilweise gemeinsam machen müssen.
Auf Viva,
und so,
ne?
Auf Viva haben wir moderiert. Sie war schon länger dabei. Ich kam dann dazu. Gülcan, der kann man vieles absprechen, aber nicht ihre Fröhlichkeit.
War sehr fröhlich.
Und auch sehr sympathisch
dadurch. Die jungen Zuhörer fragen sich, wer ist das?
Gülcan war einfach eine Viva-Moderatorin. Mittlerweile ist sie hauptberuflich zusammen mit Sebastian Kamps, der Becker-Erbe. Und ist ganz gut drauf und influenced darum bei Instagram und wirkt sehr fröhlich, nach wie vor. Also da hat man kein Mitleid zu verteilen, der geht's sehr gut. Aber damals eben bei Viva war sie insofern für mich dann wichtig, weil sie gesagt hat, du machst das ja alles gut und bla 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 bla. Aber so geht's nicht, du musst einfach ein bisschen mehr lächeln. Und sie hatte vollkommen recht.
Und wie hast du das eingebaut?
Ja, da habe ich das so geübt. Und dachte ich so, ich probiere jetzt zu lächeln in den Momenten, in denen ich vielleicht auch was witzig finde, dass ich das dann auch praktisch auch mehr rauslasse.
Ja.
Nicht jetzt an Stellen, die ich eh scheiße finde, aber so, dass ich so das Gefühl habe, da, wo man eh lächeln könnte, dann mache ich es halt auch.
Das ist eigentlich komisch, weil also ich glaube, du bist auch eher von der Grundkonstellation jemand, der so in sich reinlacht.
Ja.
Das bin ich auch.
Ja.
Und ich glaube, das ist völlig scheiße, wenn man im Fernsehen damit
ist. Ich kann aber auch in mich reinröpsen und ich kann sogar in mich reinpupsen.
Was?
Ja. Ja. Kennt ihr nicht?
Das ist ja, also heute haben wir spezielle Themen, ne?
Ja, muss ich auch sagen.
Ist egal, das können wir nochmal, das machen wir nach meiner großen Untersuchung. Ja. Vielleicht finden wir heraus, was los war.
Vielleicht gibt es da nochmal einen Brennpunkt.
So. Was ich, genau, ich lache eher so in mich hinein und so. Und bei mir ist auch, und da bin ich eigentlich wiederum ganz froh, man darf es auch nicht übertreiben, weil das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn man Fröhlichkeit mit Lustigkeit verwechselt, weil das nervt einen irgendwann. Fröhlich sind die alle, ne? Fröhlich sind die auch beim Frühstücksfernsehen. Mhm. Die gern immer nur fröhlich, fröhlich,
die sind sehr fröhlich.
Ja. Die sagen auch immer das, was witzig ist, obwohl etwas nicht witzig ist. Ja. Die sagen, das ist ja witzig, dass du das jetzt gerade sagst.
Ja.
Oder so, aber da war es gar nicht witzig.
Ja.
Oder sie sagen.
Das gibt's oft im Leben, ja.
Ja, oder die sagen halt so, sind halt so, von der Grundfröhlichkeit, die kommen da hin und finden ihr Leben so gut. Im Prinzip Kölner. Kölner sind so, die.
Aber die
so,
sind wirklich fröhlich.
Ja, die können ja auch wirklich fröhlich sein, aber das wiederum lässt mich nicht lachen. Was habe ich denn von deren Lebensfröhlichkeit? Ihr lebensfrohes Verhalten macht ja mich nicht gleichzeitig glücklich. Aber wenn einer was Witziges macht, dann löst das bei mir auch Frohsinn aus, weil ich das ja auch mitwitzig finden kann. Da fällt einer auf die Schnauze auf der Straße, da muss ich lachen.
Ja.
Weil das witzig ist. Wenn aber einer lachend über die Straße geht und sagt, oh, mein Leben ist so schön, was hab ich davon?
Gibt's eine super Scrubs-Folge, da trennt sich JD von seiner Freundin, weil die nie über seine Witze lacht, sondern immer nur sagt, das ist ja witzig. Und dann regt er sich auf und sagt, ja, aber wenn das witzig ist, dann lach doch einfach. Du musst ja nicht sagen, das ist ja witzig, sondern du kannst ja einfach dann lachen. Da sagt sie, hast recht, ist ja witzig. Also das endet, aber es gibt, da endet es gibt, die Beziehung. Ja,
aber dieses witzig finde ich, es gibt noch ein anderes witzig, was auch nicht als witzig zu verstehen ist. Das ist das witzig, was Eltern sagen. Wenn zum Beispiel meine Mutter hat sich zum Beispiel, hat eine neue Regenjacke und die hat an der Seite so drei so Streifen in anderen Farben als der Rest, dann sagt sie, guck mal, das hat hier so witzige Streifen.
Stimmt. Das ist überhaupt gar nicht witzig.
Und dann denke ich, und dann sage ich auch zu meiner Mutter, ich so, das ist doch nicht witzig. Wo ist denn das witzig? Das ist doch, also, du guckst das an und musst lachen, weil das witzig ist.
So, das Elternwort für pfiffig.
Ne? Ja, so pfiffig.
Klar. Ja. Ich habe hier noch so.
Was hast du denn für Gefühle, wenn du im Florida TV Firmenchat rum? Ist das eher witzig oder ist das so pfiffig?
Das ist einfach furchtbar.
Erzähl doch mal.
Also, was ich sagen will, ist, viele kennen das ja nicht. Wir sind mittlerweile in so einer Größe hier in der Firma, dass wir natürlich auch ein internes Kommunikationsding haben. In großen Firmen ist das sogenannte Intranet. Hier sind das einfach so Chatgruppen, wo jeder mitmachen darf und so, wo immer auch neue dazukommen. Da ist mal, wenn man nicht mitkriegt, dass einer gekündigt hat, dann sieht man es immer da, wenn der sich da abmeldet. Also, das ist für einen Überblick nicht schlecht.
Das sind schon auch wichtige Nachrichten
immer. Ja, ne, wenn dann zum Beispiel einer irgendwie, keine Ahnung, noch eine halbvolle Flasche Mandelmilch zu Hause hat und die nicht wegkippen mag, dann stellt er die halt da rein und dann kann die irgendeiner in Charlottenburg abholen mit der S-Bahn. Das ist doch toll. Und naja, es ist halt so ein Kommunikationsding, was früher eigentlich ein bisschen dem Grundton der Firma entsprochen hat, als es noch weniger Leute waren. Da hat man so dort so kommuniziert, wie wir alle auch miteinander reden und auch wie das, was wir so machen. Das war repräsentativ. Mittlerweile ist es wirklich einfach völlig, es ist einfach Bürohumor geworden. Es ist ganz klassischer deutscher Bürohumor.
Was meinst du damit? Das verstehe ich nicht.
Also, wenn Humor ist, dann ist es auch eher ein fröhlicher Humor. Dann bringt dann einer, weiß ich nicht, ich möchte jetzt da niemandem zu nahe treten, ich soll das auch ruhig weitermachen und so. Aber dann, ich finde es auch okay, dass einer zum Beispiel jetzt so Kuchen mitbringt oder so. Ne? Aber dann muss man jetzt nicht noch 10-mal drunter schreiben, hahaha, Kuchen. Oder sagst du mir, du bist ja hier der Kuchenmann, wa? Bist du hier wohl? Guck mal, der hat zwei Kuchen
mitgebracht. Auf dem Kuchen-Highway ist die Hölle los.
Also. Ja, so, und dann hat man immer dann kommen halt irgendwie, weißt du, jetzt kommt eine halbe Stunde Kuchen-Gags, dann hast du irgendwie das Handy laut, weil du auf was anderes wartest und Ding-Dong, 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 Kuchen, Kuchen, Kuchen. Und dann kommen ja eigentlich die eigentlich nervigen Nachrichten, dann kommen die ja alle und fressen Kuchen den ganzen Tag, lassen natürlich hier und da auch mal was stehen, das passiert ja nun mal. Manchmal räumt man auch das dann zwei Stunden später weg. Irgendeiner geht dann immer rum wie so ein kleiner Geschirrdetektiv und fotografiert hier die ganzen Krümel, die irgendwo liegen geblieben sind, die einzelnen Gabeln, irgendwelche Teller und Tassen, die nicht abgewaschen sind. Dann werden Fotos von dem Drecksgeschirr, gemacht, wird da reingestellt und gesagt, Leute, also Kuchen essen ist ja kein Problem hier im Büro. Ne? Ja, man kann ja auch mal 5 Grad lassen sein, wir arbeiten ja auch nicht am Fließband hier, aber das kann man ja wohl mal wegräumen, wir haben hier eine Spülmaschine, das kann man ja wohl mal machen und dann muss man sich, obwohl man weder was stehen gelassen hat, noch stört es mich. Ich habe selber nicht stehen gelassen, ich habe vielleicht nicht mal Kuchen gegessen, ich bin vielleicht nicht mal da. Ich krieg das ja überall auf der Welt, wenn hier einer seine Kaffeetasse stehen lässt und die dann irgendwie vergammelt. Ist mir doch egal. Ich bin
in München.
Ja, weil du
es nicht wegräumst.
Ich bin in München.
Aber du verstehst überhaupt nicht das Prinzip. Natürlich beschwert man sich, weil es dann, wer soll das wegräumen? Wenn es keiner wegräumt, verschimmelt's.
Ja genau, wer soll es wegräumen?
Das muss man doch jetzt nicht mit allen besprechen.
Ja, vor allem muss man keine Memes dazu noch reinposten.
Können wir nicht eine Extragruppe machen? Die Meckergruppe? Da kannst du dich dann anmelden, wenn du interessiert bist an dem Gemecker aller Leute. Dann gibt es noch eine Gruppe für so nette soziale Geschenke wie Kuchen, Berliner, die Nussecken.
Da fände ich aber ganz wichtig, Klaas, dass in der Gruppe, wo so gesagt wird, was Leute gerade ausgeben, also wie du sagst, Kuchen oder Kekse von Schmittis Mutter, dass da ganz auch sensibel drauf geachtet wird, dass es nur Leute auch bekommen, die an dem Tag auch im Büro sind. Weil ich gestern kriegt die Nachricht, ein ganz, ganz leckerer Streuselkuchen wird hier feilgeboten und ich war ja gar nicht da. Und dann hat es mir schon so die nächsten 2 Stunden verhagelt, weil ich so dachte, oh Mensch, ey, guck mal. Da habe ich den Kuchen auch so angezoomt und dachte so, oh, der sieht echt lecker aus. Jetzt ist der bestimmt schon gar nicht mehr da, habe ich so gedacht. Und dann kam ja die Nachricht, dass ein zweiter Kuchen nach dem Mittag, das war ja das Verrückte, dass hier gerade auch jemand dann noch einen zweiten Kuchen, das ist ein ganz verrücktes Huhn gewesen, der das gemacht hat. Und da war ich dann auch richtig enttäuscht.
Ich muss richtig aufpassen, dass ich da nicht anfange, da ganz schlimm, also ich habe also so viele Nachrichten, die ich getippt hatte und wieder gelöscht habe. Gab es noch nie in irgendeiner Gruppe wie da. Ich habe ganz oft Sachen
wirklich
ein halbes Buch geschrieben, alles wieder gelöscht, weil ich dachte, lass es.
Klaas schreibt, Punkt, 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 und dann kommt nichts. Ne? Ein Freund von mir arbeitet bei einem großen Automobilkonzern und da hat mal einer in so ein Intranet eine Wohnungsanzeige reingestellt. Abmahnung, fast gefeuert worden, ja, etc.
Richtig so. Ne?
Und warum? Ja, weil man den Leuten auf den Sack geht. Das kannst du halt nicht machen mit 400.000 Mitarbeitern,
ja, gut, okay.
Denen deine Wohnung vorstellen. Ne?
Ja.
So. Aber wir sind jetzt keine 400.000 Mitarbeiter, aber ich finde auch, man muss sich mal überlegen, ist es der Gag wirklich wert, bevor man ihn da reinpostet.
Es wurde, da würde ich eine Petition, es wurde das Wort Frühstückskuchen geschrieben.
Ja.
Das ist kein Wort.
Ja.
Bin auch ausgeflippt in der Gruppe, wo es darum geht, dass wenn man nicht auf seinem Parkplatz steht, dass dann andere darauf parken können. Und da ist irgendwann, hat sich so eingebürgert, dass man so, jemand sagt, ich bin heute nicht da. Und dann schreibt jemand, ich gehe auf Jakobs. Ich gehe auf Jakobs. Das ist doch gar kein Deutsch. Da habe ich da mit 20 Ausrufezeichen rumgeschrien und das hat mich sehr gefreut, Klaas. Da hast du mir privat geschrieben, dass sie das auch richtig, dass sie das auch richtig sauer macht und dass du das super findest, dass ich da mal aufräume. Da habe ich gesagt, ich will, dass hier wenigstens mit richtiger Grammatik gearbeitet wird. Ich würde heute Jakobs Parkplatz nutzen.
Ja, genau. Ja, so. das hat gestört. Ja.
Grundsätzlich steckt hinter dieser ganzen Aufregung hier aber eine Sache, die uns, glaube ich, besonders angreift, weil wir uns als Humorarbeiter im Weinberg des Herrn verstehen. Also wir beschäftigen uns mit Humor und uns regt das, glaube ich, einfach auf, wenn Leute da so als mit Amateurhumor arbeiten. Das ärgert einen. Und da gibt's einfach eine ganz grundsätzliche Unterscheidung. Es ist zum Beispiel gängig, auch so, wenn es um Dating geht, dass Leute sagen, ja, also für mich ist super wichtig, dass mein Mann oder die Frau, wie auch immer, dass sie humorvoll ist. Super wichtig. Also jetzt erstmal nicht so, also der soll super humorvoll sein. Und was eigentlich gemeint ist, auch wenn Leute sagen, ich 22 super humorvoll, dann meinen die nicht, dass sie in der Lage sind, was eigentlich das Wort impliziert, dass sie Humor herstellen können, also andere zum Lachen bringen, sondern sie können Humor konsumieren. Ja. Und das, liebe Freunde, heißt nicht, dass man humorvoll ist. Man lacht gerne über Humor.
Ja,
ja?
Naja, aber das ist
wenn ich gerne Krimis lese, bin ich kein Inspektor. Ich konsumiere das gerne, bin aber nicht in der Lage, den Täter selber zu finden. Ja. Und das ist der feine Unterschied. Ja. Ich möchte das nicht mehr lesen. Ich, super humorvoll, liebe Gedichte. Nein, du bist nicht humorvoll. Alles, wer schon schreibt, dass er super humorvoll ist, ist nicht humorvoll.
Es gab mal eine tolle Dating-Sendung, da gibt's, glaube ich, einen größeren Text von Benjamin von Stuttgart-Barre drüber. Und die habe ich mir dann angeguckt und die ist wirklich wahnsinnig lustig. Das ist auch Benjamin da aufgefallen. Da haben die dann so, haben die auch so Kontaktanzeigen in die Kamera direkt gesprochen. Wenn man sich das angeschaut und ich habe das dann nachgeprüft, weil es in dem Text stand. Sich das angeschaut und dachte man, Mensch, also irgendwie sehen die alle unterschiedlich aus und so. Und es war, wie gesagt, vom MDR, also es gab schon so, es lag schon so ein Grundzauber über all den Leuten. Mhm. Aber man dachte immer, was verbindet die denn alle? Warum? Die sind sehr unterschiedlich. Groß, klein, brauner Haar, blonder Haar. Warum sehen die alle so ähnlich aus, bis man drauf kam? Alle schielen. Alle. Und dann habe ich aber durch den Text, den Benjamin geschrieben hat, rausgekriegt, warum die schielen. Weil der Text, den die sagen sollten, hallo, ich bin der Holger und ich bin ein richtiger Wanderfreak. Und wenn ich eine Frau habe, dann jage ich die da über die Berge. Ja. Dieser Text, der war mit Tesafilm an die Kamera geklebt. Unten dran. Das heißt, wenn die das lesen wollen, mussten die praktisch so silberblickig dran vorbeigucken. Und ich weiß nicht, ob das jetzt der Sache dient, ne? Ich meine, vielleicht ist es auch eine positive Überraschung, dass man so, ach, siehste, du guckst mir richtig an. Hätte ich gar nicht gedacht nach dem siehste, Auftritt ja. im Fernsehen. Ne?
Apropos seriöses Fernsehen, Klaas.
Ja!
Was ist?
Du warst bei Klein gegen Groß.
Ich war bei Klein gegen Groß.
Erzähl mir, wie es war.
Ich kann nicht so viel spoilern. Ich bin.
Mann, wir haben also sowohl Schmitti als auch ich. Ja. Wir haben dich jetzt jeden Tag gesehen. Und wir wissen, dass du am Sonntag bei der Aufzeichnung von Klein gegen Groß, der großen Samstagabendshow mit Karl Pflaume in der ARD zu Gast warst.
Es gibt
und wir haben extra nicht gefragt, weil wir uns das für diesen Moment aufbewahren. Wir wollen jetzt Informationen.
Klein gegen Groß Ultras. Wenn ich das spoiler, dass ganz Deutschland wartet auf Klein gegen Groß, die wollen wissen, welche Duelle werden gespielt, welche Promis sind da, wer gewinnt. Ich weiß das jetzt alles, aber Leute, ich kann das doch hier nicht so in die Welt hinausklagen.
Du wurdest zugeschleimt, habe ich gesehen bei Twitter. Bitte? Da war ein Bild, da sahst du aus, da hattest du so grünen Schleim um. War das jetzt aktuell von der Folge?
Mhm.
Da hast du nicht so gut gespielt, nehme ich an.
Nee.
Aber kannst du sagen, gegen was für ein Kind, also darfst du wenigstens sagen, was du machen musst, weil man spielt ja immer als erwachsener Promi gegen Kind.
Ich glaube, ich erzähle das jetzt einfach.
Also, habt ihr Wettsaufen gemacht?
Wir haben Wettsaufen gemacht.
Hast du gewonnen gegen das Kind?
Nee.
Ich bin 12 Jahre aus Wuppertal und ich sauf den Häufer unter den Tisch.
Genau, hat aber nicht geklappt, weil das Kind ja teilweise erst so groß ist wie der Tisch. Das ist, da war ein Sebastian, der war sehr nett.
Ja.
Und der Sebastian konnte aus, warum auch immer, da frage ich mich auch mal, was da so los ist zu Hause, dass man rausfindet, dass sein Kind sehr gut Gabelstapler fahren kann. Also was passiert, dass man, es ist ja nicht so, dass das Kind morgens aufwacht und sagt, Papa, ich habe heute Nacht von einem Gabelstapler geträumt, können wir mal einen kaufen? Sondern das muss ja irgendwie so aus Versehen passiert sein. Und dann sagt der Sebastian, der ist hinten wieder im Lager, der holt ja wieder ein paar Kisten aus dem achten Regal oben.
Das ist eine Gabelstapler-Dynastie.
Ja, genau.
In die der
kann sein, ist. Genau. Naja, und der Sebastian, der konnte das gut und da haben wir, und das kann ich sagen, ne, wer am Ende gewonnen hat, das möchte ich noch spannend offen lassen, aber es gibt eine Nadel, die hängt vorne an der Gabel vom Gabelstapler und es gibt einen Faden und man muss diese Nadel in den Faden, also klassische Wetten, das auch
Gabel eigentlich.
Und es hat ultra Bock gemacht.
Das hast du dann auch gemacht?
Das habe ich auch gemacht, genau.
Den Faden in die Öse.
Den Faden in die Öse einführen und das halt eben mittels eines Gabelstapels. Man musste da ranfahren, man musste da ganz fein justieren und musste man das Ding da so reinkriegen. Ne? Ich habe es kaum gesehen, weil ich aus Eitelkeit natürlich meine Brille nie aufgesetzt habe und konnte das also kaum sehen, diesen Faden. Und so.
Aber das, jetzt sag mal, wie war es so hinter den Kulissen?
Ja,
was ist, wie unterscheidet sich das zu unseren Produktionen? Also wenn wir im Studio sind, wie ist es bei uns und wie ist der Vergleich?
Ja, also Kai Pflaume ist ein super Profi, absoluter super Profi und das ist wirklich Staunen und Lernen. Und da läuft es vor allen Dingen total geregelt ab. Mhm. Es geht auch lang, es hat sehr lang gedauert alles, weil es eben viel war, aber es läuft total geregelt ab. Es ist nicht diese Schreierei, und dieses Glas, geh mal runter vom Katzenarschloch. Also, das gibt's da alles nicht, ne?
Nee.
Also bei euch zu Hause morgens. Da gibt's das schon.
Alle drei zusammen.
Alle drei zusammen. Aber da läuft es wirklich sehr, sehr. Eine sehr lustige Sache war, die kann ich vielleicht vorwegnehmen. Da war eine Dame, eine ältere österreichische Dame, Musical-Darstellerin, dort sehr bekannt in Deutschland, vielleicht auch der älteren Generation.
Ich weiß jetzt, glaube ich, schon wer.
Dagmar Koller.
Ja, hätte ich jetzt getippt, ja. Hätte ich gern gebuzzert.
Ja, genau, es war Dagmar Koller.
Dagmar Koller.
War da und ist also eine sehr feine Dame, die so sehr wienerisch spricht und also ganz fein und natürlich einiges erlebt hat schon in der Welt. Und da war ein Duell gegen ein Kind, ein junges Mädchen, 9 Jahre alt. Und die mussten anhand von einer Band und einem großen Orchester, die da waren, die haben dann so einzelne Ausschnitte aus Musicals gespielt und dann wer kommt schneller drauf, was für ein Musical, was für ein Song ist das mit wenigen Sekunden nur. Und da gab es also ein Vorgespräch dann auf der Couch und dann hat Kai dann sowohl das Kind als auch Dagmar Koller nebeneinander gesetzt und gesagt, so und jetzt sprechen wir mal so ein bisschen und liebe Dagmar, was ist denn so dein Lieblingsmusical? Was findest du denn so richtig toll? Welche Rolle hat dir am meisten Spaß gemacht? Und da jetzt das Musical habe ich jetzt vergessen und auch die Rolle habe ich auch vergessen. Aber dann hat Dagmar Koller praktisch direkt das Mädchen angesprochen, das 8-jährige Kind, was mit großen Augen die Dame da angeschaut hat, ein bisschen aufgeregt und hat dann gesagt, also diese eine Rolle in diesem und jenem Musical, die fand ich sehr toll. Und dann wollte sie so eine Aufzählung machen, weil der Charakter, den sie da spielt, der so vielseitig ist. Da kann man also dies sein und das sein und das sein und das sein. Und all diese verschiedenen Perspektiven, die man so haben kann auf eine Rolle, das beinhaltet alles diese Frau. Leider ist ihr bei der Aufzählung, was das alles sein kann, diese Frau, die sie da gespielt hat, nach dem ersten Beispiel die Luft ausgegangen. Und sie hat also, und sie stoppte dann, sie sagte also zu dem Kind nur, also diese eine Rolle, die war so toll. Das ist so toll. Da ist es wirklich, das ganze Spektrum des ganzen Lebens ist vereint in dieser Rolle. Da kannst du alles sein. Da kann man alles spielen. Zum Beispiel eine Hure. Und dann kam nichts mehr. Und dann hat das Kind das so angeschaut. Und ich dachte jetzt gleich, fragte er entweder, Herr Pflaume, was ist eine Hure? Oder warum soll man das spielen wollen? Es kam aber, normalerweise hätte kommen müssen, eine Heilige, eine Mutter, eine Freundin, eine Beschützerin, eine, keine Ahnung, eine Amazonin, eine Kämpferin, eine und so weiter. Und aber auch das kleine verhuschte Mäuschen, so alles in dieser einen Charakter. Aber nach Hure hörte es auf. Und dann wurde einfach so ein bisschen die nächste Frage gestellt. Und das war wirklich der Moment, wo ich dann dachte, okay, wenn du jetzt anfängst zu lachen, dann hörst du 4 Stunden nicht mehr. Und da habe ich mich wirklich konzentriert auf Sebastian und seinen Gabelstapler und bin im Kopf wie ein Formel-1-Fahrer die Strecke nochmal abgegangen, ja. Einfach um mich abzulenken.
Sei mal froh, dass Joko nicht dabei war. Ne? Wenn der neben dir gesessen hätte, ja, dann wäre es wieder so.
Weißt du noch, beim Grimme-Preis, Mann? Ja. Ja. Das war so schlimm. Da waren wir mal, in irgendeinem Jahr waren wir nominiert für den Grimme-Preis und da gibt's immer so ein Bergfest und wenn man so ganz scharf ist auf den Grimme-Preis, dann fährt man dahin. Ne? Dann ist
gesagt,
so,
getan.
Ja, so, das war so in der Hälfte der Nominierungszeit ist man dann und dann kann man da hingehen und die nochmal alle davon überzeugen, dass man den Grimme-Preis wirklich gern hätte und dann, naja, dann schleichen da so alle umeinander rum und eigentlich ist klar, warum jeder da hingeht, weil er den Preis haben will. Ne?
Das in ist aber nicht unser natürliches Habitat, muss man sagen. Ne? So nee, der Grimme-Preis.
Gar nicht. Nee. Nette Leute, aber natürlich jetzt nicht das, was wir jeden Tag so erleben. Das ist so ein bisschen, sagen wir mal, ja, kulturelle Stimmung.
Bildungsbürgertum
und so und es gibt halt so selbstgeschmierte Brote und einen Kaffee, der schön durchgelaufen ist morgens. Und ja, und dann steht man da. Und dann gab es so einen Vortrag von Patrick Bahners, damals, ich glaube, bei der FAZ noch, ja. Also im Föhntor. Und er hatte eine Laudatio auf Jakob Augstein, der im Skiurlaub war, weil er nicht so viel Bock hatte zu kommen an dem Tag. Und hinter Patrick Bahners, praktisch überlebensgroß auf einer Leinwand per Skype zugeschaltet war, Patrick Bahners hat immer nach vorne gesprochen, Jakob Augstein war hinter ihm, währenddessen zogen sich irgendwie so Kinder, die Skisachen an, im Hintergrund. Und dann hatte er, das ist ja ein kleiner Punkt, dann war ein bisschen Publikum, ich saß neben Joko und es waren nicht viele Leute da. Es war sehr ruhig in dem Raum und der Barnes hat so witzige Sachen gesagt, also so schlaue Sachen so und ab und zu auch mal was, wo man ein bisschen schmunzeln musste und dann hat also selbst Jakob Augstein selber hinter ihm, ohne dass der das sehen konnte, auch angefangen zu schmunzeln irgendwann, weil das so eine skurrile Situation war. Und dann fiel uns auf, dass der Bahners die Hose also mindestens bis über den Bauchnabel gezogen hatte. So, wo man so denkt, ja, das sind aber wirklich ein sehr schlauer Vortrag, aber das mit der Hose üben wir doch mal. Föhntor hin oder her. Aber eine Hose gehört einfach ungefähr 20 Zentimeter weiter nach unten. Ne? Wenn man nicht Obelix heißt. und das war der Moment, das war so die Kombination, dass man auch nicht lachen durfte, dass es losging und mir wirklich die Tränen.
Und Jakob, du warst nicht dabei, ne? Aber das war wirklich so eine fast beklemmende Stimmung. Und wirklich, wir waren da wie die RTL2-Assis in dieser sehr akademischen Atmosphäre. Und die beiden hier, Joko und Klaas, die kriegen sich nicht mehr ein. Ich sehe immer nur, wie die Körper wackeln, so neben mir. Und dann ein mucksmäuschenstiller Raum. Und dann hörst du Joko so die ganze Zeit.
Ich konnte nicht mal, wenn ich die Spitze von Jokos Schuh gesehen habe, musste ich schon lachen.
Und eigentlich ist das Fest dazu da, die Grimme-Jury nochmal zu zeigen, dass man ja wirklich richtig Bock hat auf den Preis und dass man ihn auch verdient hätte.
Wir haben ihn nicht gekriegt
und ich sage, das liegt wegen eurem Gagger da.
Wirklich, da kam dann wie so ein Schulrektor, so ein Typ mit so einem Schlüssel in der Hand, der lief immer auf und ab so an der Seite der Stuhl rein und hat uns scharf angeschaut. Ja. Wie unser Mathelehrer früher so, hat uns so scharf angeschaut, dass wir jetzt endlich die Schnauze halten sollen, bis der Bahners fertig ist mit seinem Dings.
So, bei klein gegen groß hast du dich aber benommen. Wie hat dich Kai Pflaume begrüßt? Wie läuft es ab vor der Sendung?
Vor der Sendung, da sind wir beide in unseren Balenciaga-Pullis.
Ja.
Ganz normal.
Und, mit dem Lowrider hingefahren.
Mit dem Lowrider sind wir beide. Wir haben uns praktisch auf dem Weg nach Adlershof, wo das stattfindet, haben wir uns
bereits. Ach, das war hier in Berlin?
Ja, ja. In Adlershof, da wo wir auch sind, ein Studio weiter. Und da, wo wir unsere Weihnachtsshow aufgezeichnet haben, in demselben Studio.
Ah, okay. Ja. Ach so.
Und wir haben uns schon dann auf dem Weg dahin auf dem Skateboard schon getroffen, zufällig. Und wir sind dann also da hingeskatet und beim Skaten haben wir uns am Auto und am Bus festgehalten und dann haben wir so ein bisschen drüber gequatscht, was wir heute so machen. Ja, dann haben wir ein bisschen geschnackt und haben wir einen kleinen Dubi noch reingeschossen uns und dann haben wir noch mit Hustensaft ein bisschen angestoßen. Ja, und dann haben wir uns ein bisschen Codein in die Nase gespritzt und los ging's. Ja.
Und du hattest ja einen Auftrag, Klausi, ne?
Den hast du vergessen.
Nee, habe ich nicht vergessen.
Den hast du vergessen.
Nein, ihr wolltet von Kai Pflaume, ich weiß nicht mehr genau.
Wir wollten gegrüßt werden von ihm.
So. Aber so, dass es klingt, als würde er uns schon Jahre kennen.
Ja.
Ja, also ob das so
und
ist.
Und uns mögen.
Das, glaube ich, kann
das
man
ist
sagen.
Dass vielleicht auch eine Werbung ist hier für uns.
Also ich möchte jetzt einmal ganz klar sagen, dass ich bin nämlich oft in solchen Shows und ich bin wirklich einer der Hauptgründe. Hat echt Spaß gemacht. Aber einer der Hauptgründe war Kai Pflaume, weil ich den gerne mag, weil der immer nett ist zu mir und weil der ja auch bei uns immer schon war und ich finde, das ist eine Allianz, die wir stärken sollten, denn ich bin Fan von Kai Pflaume und er ist Fan von euch. Hört mal hier.
Hey, hallo, mein Name ist Kai Pflaume. Ich habe gerade die neue Folge Baywatch Berlin gehört und ich muss sagen, Jakob und Thomas, es war wieder der Hammer. Also ihr beide könntet es im Grunde auch locker alleine machen, wie so viele andere Sachen im Fernsehen auch. Man kommt ja gar nicht an euch vorbei. Ja, ihr seid einfach der Wahnsinn. Und deswegen drücke ich die Daumen und schaut doch mal, ob ihr das nicht demnächst auch zu zweit weitermachen könnt. Ne? Mir persönlich würde das sehr gut gefallen. Alles Gute von mir.
Oh, das freue mich jetzt richtig.
Danke, Klaas.
So. Danke, Klaas.
High five, Kai.
Können wir das nochmal so schneiden, dass es einfach das als Werbung für einen Podcast nutzen? Weil ich habe mir das aufgefallen, man kann einfach so schneiden, hey, hier ist Kai Pflaume, ich habe diese Woche Baywatch Berlin gehört, dann machen wir Schnitt, ihr seid der Wahnsinn. Und dann können wir damit wunderbar
warum
werben.
Warum willst du das andere rauslassen?
Das ist jetzt praktisch klar, das geht runter wie Öl. Ja. Oder wie Heinz-Harald Frenzen mal auf einer Formel-1-Pressekonferenz gesagt hat auf Englisch, it goes down like oil. Hat er wirklich gesagt.
Wie Heinz-Harald Frenzen, ich habe mal gesehen, wie Heinz-Harald Frenzen betrunken von der Bank gerutscht ist.
Wirklich,
ey, ja, so. Auf Formentera.
Wirklich?
Ja. Ist, wie heißt diese Insel vor Ibiza? Heißt Formentera?
Formentera, ja.
Ja, da war ich essen.
Ach.
Da bin ich hingefahren mit Olli Schulz noch zusammen.
Ach.
Ja, da war ich mal mit dem. Schön. Das ist sehr lange her. Und da ist Heinz-Harald Frenzen von so einer Bank runtergerutscht. Und dann hat Olli noch gesagt, guck mal, das ist Heinz-Harald Frenzen.
Ah, oh, war ich ein großer Fan früher. Heinz-Harald Frenzen.
Aber jetzt mal vielen Dank an Kai.
Ja,
Glauben,
vielen Dank. Fette Schaut geht
unseren
raus.
Kai, ne?
Danke, Mensch, Kai. Immer eine Freude.
Immer eine Freude, ja. Und deswegen, ja, das kommt jetzt dann bald im Fernsehen und das kann man sich dann auch angucken. Und mir hat das viel Spaß gemacht.
Was uns auch viel Spaß machen wird, das weiß ich jetzt schon, wird die Passion auf RTL. Liebe Freunde, habt ihr die Pressekonferenz verfolgt?
Ist das ein Projekt von der Titanic?
Es ist, also RTL wird an, ich tippe, Ostern. Wann ist Ostern, ja, die Passionsspiele quasi nochmal nachvollziehen. Und zwar mit dem Besten, was die deutsche Promi-Welt zu bieten hat.
Hä? Wie, erzähl nochmal, bevor du jetzt die Promis erzählst. Was wollen
Es wird ein riesiges Live-Event von RTL an Ostern. Es wird die Passion Christi nachgespielt und nachgesungen in Essen, Ruhrgebiet.
Schmidt, einen Schritt vorher, du bist bibelfest. Was ich bedeutet, bibelfest. Also welche Geschichte ist das nochmal genau?
Wenn es an Ostern kommt, dann hab ich eine Ahnung.
Jesus ans Kreuz.
Jesus ans Kreuz, wieder runter,
sagt
auferstehen.
Dann Ciao, und kommt wieder, ne?
Also alles, was so zu Ostern gehört.
Ja.
Ja, die Auffahrt in den Himmel.
Ja, nee, die Passion ist ja im Grunde, denk mal an Mel Gibsons Passion, da war es ganz blutig, weil es eher darum geht, so, er wird gekreuzigt, der wird da beschimpft auf den Straßen.
Wer ist die Snitch, die ihn da...
Ja, Maria Magdalena, ja. Da wird ihm noch so Essigschwamm in die Rippe gestochen und.
Judas macht einen 31er.
Ah, nee, das stimmt jetzt alles hinten und vorne nicht. Also
ist das so, oder? Ja. Judas macht einen 31er.
Der Täufer, finden wir raus, hatte gar nichts drauf, sondern hat nur so getan, als ob, ist damit aber auch prominent geworden.
Ja, so ungefähr. Und eigentlich endet das dann mit, er fährt auf in den Himmel, aber das Leiden davor ist, glaube ich, die Passion.
Seid ihr beiden jetzt, bevor wir da jetzt, wir reden da gleich drüber, ne? Ich möchte nur mal von euch wissen, seid ihr getauft?
Ja. Natürlich,
ey. Ja, du, im Saarland ging es nicht anders, sonst darfst
du nirgendwo mitmachen. Ich war
Messdiener, mein Freund. Darfst du nirgendwo mitmachen dann.
Ich habe hier Weihrauch geschwungen.
Und du bist du getauft? Nee, ich auch nicht. Ja, im Saarland ist es was anderes. Wir haben uns schon mal länger darüber unterhalten, weil im Saarland, du hast gesagt, wenn man nicht getauft ist, ist es praktisch die Eintrittskarte fürs komplette soziale Leben. Wenn man da nicht mitmacht, darf man nicht mal mit zum Zelten.
Ja, das stimmt.
Ja.
Bist du echt.
Und so verstehe ich das dann auch irgendwie.
Nee, das ist barbarisch, was ihr. Also für mich seid ihr Heiden. Völlige Heiden, gottlose Geschöpfe.
Ja. Sündige Typen.
Ja.
Also es liebt, dass du trotzdem mit uns hier aufzeichnest.
Du bist immer noch in der Kirche.
Ja.
Und du spielst auch nicht mit dem Gedanken, mal auszutreten langsam.
Ich sag dir auch warum. Ich bin viel zu faul, um zu spenden. Also ich bin einfach keiner, der jetzt irgendwie sich jedes Mal was sucht, wo geht's denn jetzt hin und wo könnte ich denn jetzt mal nochmal 50 Euro lassen?
Ja.
So, und ich finde es einfach, egal wie, man kann 1000 schlechte Sachen darüber sagen, aber es ist für mich eine monatliche Spende in einer sehr hohen Summe, die ich einfach vom Konto abgebucht kriege. Und das finde ich praktisch.
Also da kann ich dir helfen, dass wir da mal was Sinnvolles finden. Also einen Dauerauftrag für was Besseres als die Kirche kriege ich hin.
Na, das ist Polemik. also dass sie viel Schlechtes macht, ja, geschenkt, die macht aber auch ganz gute Sachen. Und für viele Leute ist es halt, die nicht so heidnisch sind wie ihr, denen bedeutet das halt.
Ja, du kannst, ja, da habe ich auch nichts gegen gesagt. Ich habe nur gesagt, dass wenn du geldlos werden willst, kannst du ja sehr zielgerichtet auch für, sagen wir mal, Sachen, die aus der Kirche kommen, noch viel zielgerichteter machen, bevor das da in deren.
Ja, aber das ist ja viel zu anstrengend.
Ich sage euch, diese Woche meldet sich dieser.
Naja, ja, gut.
Diese Woche meldet sich dieser Bibelverlag, der schon mal die Glöckler-Bibel rausgebracht hat und wird Schmitty kontaktieren.
Ey,
das habe ich jetzt schon. Das habe ich jetzt schon im.
Nee, die heißen Christfluencer.
Ja.
Die gibt's ja schon.
Da kommt Schmitty auf so eine Bibel drauf.
Und da, das sind dann so zwei so richtig coole Jugendliche, die dann also.
Die Schmiebel.
Ja, die Schmiebel.
Die Schmiebel muss neu geschrieben werden.
Naja, das ist so ein bisschen wie, es gibt doch die Bibel nach Biff, wo dann versehentlich da der 13. Apostel vergessen wurde, der dann wieder auferweckt wird vom Erzengel Gabriel, der den dann einschließt in einem Hotel in New York, der dann ganz schnell mal die wilden Jugendjahre von Jesus aufschreiben soll, weil dafür gibt's keine Aufzeichnung, wie der rausgefunden hat, dass er der Messias ist, indem er nämlich am Brunnen saß und dort immer mit dem Stein Salamander totgehauen hat und die dann mit der anderen Hand wieder zum Leben erweckt hat. So ging das los bei Jesus.
Ach ja.
Nach dem
wissen Biff, viele nicht.
Ach, dem, ja. Dem letzten Apostel, lustiges Buch von Christopher Moore, die Bibel nach Biff, habe ich viel gelernt. Und da geht es wirklich darum, was hat Jesus eigentlich vor 30 gemacht? Eine Menge.
Was hat Thomas Gottschalk mit der Passion Christi am Hut?
Thomas Gottschalk, ja, also was ich jetzt so gelesen habe, weil ich habe es nicht so richtig gerafft, aber jetzt, wo du mir das so erzählst, kommt natürlich alles zusammen, weil ich habe nur diese Pressekonferenz, dieses Bild gesehen, aber jetzt langsam, das ist so eine Art Bad Segeberg, ne? So eben das orientiert an der Ostergeschichte, an der Passion Christi und das natürlich besetzt mit allen Leuten und im Fernsehen zu einem, also ne, als wenn das nicht reichen würde.
Wie so ein Rosenmontagszug mit Kreuz und Blut.
Oh Gott,
aber
warum will man das denn?
Und Thomas Gottschalk ist wohl so eine Art Erzähler, der führt die Zuschauer, die nicht so bibelfest sind wie ich, führt der durch die Passionsgeschichte. Also das, ich stelle mir so vor, dass er halt irgendwie dann, wie bei Wetten, dass das so anmoderiert, dass jetzt gleich Jesus um die Ecke biegt in Essen.
Ich habe hier gleich den Jesus aus Nazareth. Der junge Mann wettet,
dass er Wasser in Wein verwandeln kann und zwar im Handumdrehen.
So, Götz-George, kann der das schaffen? Hier ist er, guck mal hier, die Muskeln.
Würde so, so ähnlich wird es ablaufen, denke ich. Und dann ziehen die sagt, da durch die Straßen.
Und sein Wetteinsatz ist, wenn er verliert, nageln wir den an den. Das Kreuz hier, das schleppt er selber von hier bis da vorne auf den Berg.
Was und dazu dieser Loser-Song.
Sag mal, wer ist Jesus?
Alexander Klavs.
Ja, klar, natürlich, wer sonst? Ist ja logisch.
Aber es ist ja klar, dass das jemand sein muss, der bei RTL das höchste Amt bekleidet. Und wenn man DSDS moderiert, dann, was er ja zukünftig auch tut, dann liegt da Jesus eigentlich nah.
Es spielt noch mit Prinz Damien. Ja.
Wer ist das?
Ja, gerade frisch aus dem Dschungel.
Ach, ist das der mit diesem
Dschungelkönig?
Mit diesem Eisen?
Ja. Der ist dann wahrscheinlich auch hier der König Rhodos oder wie er heißt. Mhm. Dann Barnabas, gespielt von Martin Semmelrocke.
Oh, da muss man aber da sollte man den Wein lieber wieder in Wasser verwandeln vorher.
Mark Keller ist dabei, ne?
Ist der Judas? Mark Keller ist Judas.
Ist eine anspruchsvolle Rolle.
Mark Keller ist so ein Actionheld?
Nein, Mark Keller ist ja genau, früher Cobra 11, heute der kongeniale Partner von Hans Siegel im Bergdoktor.
Hm. Ah, Hans Siegel war auch dabei, Klein gegen Groß.
Ach, echt?
Schöne Grüße.
Das ist aber lieb, ja. Zurück.
Sila Sahin spielt, ich weiß nicht, Maria Magdalena.
Die hat bei uns doch mal, Sila Sahin hat doch bei uns mal mitgespielt, als Joko vom Bus überfahren wurde. Ja, da hat sie die Krankenschwester gespielt.
Genau.
Also sie hat auch schon viel Leid gesehen, insofern ist sie bei der Passion vielleicht.
Nasan Eckes wird auch irgendwas machen, ne? Die wird als Reporterin.
Ja, das wird so witzig. Das ist wie wenn Böhmermann den Strubbelpeter macht. Da gibt's dann noch so eine Reporterin, die, weil das ist ja noch in die Echtzeit, ist ja in die Neuzeit übertragen, weißt du? Dann kannst du im Ruhrgebiet, ist alles bodenständig da, dann geht's auf irgendeinen Schuttberg, das ist wahrscheinlich dann Golgotha. Und dann macht Nasan Eckes, die steht da am Rand und dann gibt's noch einen lustigen Spoof auf die RTL News. Ach so. So, dann machen die so, oh, und jetzt Peter Klöppel schaltet zu Nasan Eckes, die da am Rande der Passion. Ich bin gespannt, es wird ein Riesenfest.
Jetzt machen wir kurz ein Minispiel. Und zwar möchte ich, heißt das Spiel, was ich mir gerade ausgedacht habe, hat der Tommy sich richtig entschieden? Und es gibt ja Karriereentscheidungen bei Tommy Gottschalk, die haben also genau ins Schwarze getroffen, das ist Wetten, dass. Und dann gibt's welche, da würde er auch selber sagen, da war ich jetzt nicht ganz optimal, bin ich da reingeschlittert. Und ich sage jetzt eine Sendung, auch aus der Vergangenheit, und muss immer sagen, hat sich richtig entschieden, falsch entschieden. Mhm. Supertalent.
Falsch entschieden.
Na, hat er selber auch gesagt, das ist nichts. Die Sendung, wo er so Kinder interviewt hat, die dann so aus Amerika kamen, weil Sat 1 lief, hat immer so Kinder, die haben was vorgeführt.
Falsch entschieden, aber er hat gesagt, das wurde im Schnitt versaut.
Wurde im Schnitt falsch entschieden.
Ja. Früher waren seine Anzüge schlecht geschnitten, heute seine Shows. das war sein sehr lustiger.
Sehr guter Gag, ja. Sehr lustiger Kommentar. Nochmal Wetten, das machen zum Jubiläum dieses
sehr
Jahr.
Sehr gute Entscheidung.
Sehr gute Entscheidung.
Absolut. Und jetzt kommt die Passion Christi als Moderator begleiten.
Also wir haben es noch nicht gesehen, aber vermutlich schlechte Entscheidung. Ja.
Den Potschalk zu machen?
Gute Entscheidung mit...
Muss man erklären, was das ist.
Ein Potschalk ist also ein Podcast, das ist eine Moderatorin, die heißt Nicola Müntefering. Das ist die erste Hälfte der ersten Folge ist einfach nur stolz drauf, dass er den Namen kann von ihr. Und sie heißt Nicola Müntefering und interviewt ihn letztendlich. Das ist dann so eine Art Podcast, aber letztendlich ist es einfach das Beste, was Thomas Gottschalk jemals gemacht hat, war Interviews geben.
Ja.
Das ist einfach das Lustigste. Ja. Das letzte große Interview im Spiegel war gedruckt und die wollten ihn so ein bisschen anpieksen da und am Ende hat er die halt drei Seiten lang verarscht. Die zwei Reporter vom Spiegel und die mussten das noch aufschreiben. Mhm. Also das fand ich irgendwie sehr lustig. Auch
super Auftritte bei Lanz und so.
Super Auftritte bei Lanz, wo er jeden in die Ecke stellt und zwar mit einer Nonchalance, die wirklich seinesgleichen sucht. Das kann er einfach sehr gut. Und das ist letztendlich auch der Podcast. Er beantwortet einfach Fragen und da geht es dann mal die Hälfte des Podcasts darum, ob es okay ist, Kinder zu schlagen. Spoiler, ja. So,
es geht auch um Social Media, ist eine Folge, eine andere über Haustiere. Alle zwei Wochen, glaube im SWR erscheint eine Folge, 20 Minuten auch nur lang.
Ja.
Und sie, die Kollegin, die presst den Gottschalk da einmal aus, wie so eine Orange, und dann gehen sie wieder Wege, ne?
Ja, und da kriegt man einiges raus und er redet da frei von der Leber.
Ist schon sehr witzig.
Manchmal verwechselt er irgendwie Snapchat und WhatsApp.
Ja, das ist alles bei ihm eins.
Hat irgendwie und sagt auch immer, er bloggt, obwohl er eigentlich einen Podcast macht. Aber ist wurscht. Hauptsache, ist doch wurscht. Egal. Hauptsache, hier wird ein bisschen geschnackt und ein bisschen kriegt man was raus und naja. Ob das jetzt im Internet ist oder auf der Langspielplatte oder hier beim Bayerischen Rundfunk oder im Fernsehen, ist doch heute alles eins. Ja. Nur bei WhatsApp ist er vorsichtig, weil dann muss man seine Handynummer abgeben.
Und das, war das der Wortlaut, abgeben?
Ja, sehr gut. Und da schließt sich der Kreis. Also ich kann es kaum noch, kann kaum in mir behalten, diese Informationen. Wir haben es jetzt echt geschafft, hier schon ordentlich Podcast ins Land gehen zu lassen, bis wir damit rauskommen. Also es ist eigentlich die größte. Es war einer der größten Tage seit der Mondlandung. Klaas und ich waren gestern in einem berühmten Hotel in München und dieses Hotel verfügt über eine Suite und das ist die sogenannte Thomas Gottschalk Suite und die hat nicht nur so einen kultigen Namen irgendwie, sondern die bewohnt er, wenn er in Deutschland war, über Jahrzehnte eigentlich.
Ja, das ist ein bisschen anders war es. Also es war so, dass die Show, so habe ich das gehört, dass die Show Gottschalk Live, die dann irgendwann in Berlin produziert wurde, das war so eine tägliche Vorabendshow in der ARD, der ein oder andere wird sich erinnern, die sollte ursprünglich in München gemacht werden. Das hat dann irgendwie nicht geklappt, aber das war so in Vorbereitung, dass die das aus München senden und dann hieß es, na was macht er denn? Da stand die Mühle noch und eigentlich hat er noch in USA gelebt und so und hieß, na gut, wenn er da ist, dann geht er halt im Bayerischen Hof. Und dann wird da eine Suite eingerichtet mit seinen Gegenständen, die er gerne um sich hat. Also zum Beispiel ein Bambi, eine goldene Kamera, den Radio Regenbogen Award, ein paar goldene Platten von Shakira und Sting, paar Fotos aus seiner Hochzeit und ein mit Goldstaub von ihm gestaltetes riesengroßes Porträt, was beispielsweise über dem Bett hängt, all sowas, damit er sich in der Zeit wohlfühlt. Jetzt war er da gar nicht so oft und immer wenn er in München ist, glaube ich, schläft er da. Aber man kann auch, wenn man bettelt, was ich gemacht habe, an der Rezeption vom Bayerischen Hof, dann kann man da rein. Und
du hast wirklich da gebettelt? Hast
ja,
gefragt,
ich war
darfst
dabei.
Du in die Thomas Gottschalk?
Ja, erzähl, wie es war.
Wir haben so eingecheckt und dann heißt es bei mir so, ja, wie heißen Sie, Hans Arschloch hier, tschüss, ne? Und dann so, oh, Herr Häufer-Umlauf, aha, ja, und dann klar so, ja, ist denn die Gottschalk-Suite frei? Und die so, ja, müssten wir jetzt mal gucken, aber wir haben eigentlich ein wunderschönes Zimmer für Sie vorbereitet.
Ich habe aber auch immer so gedacht, die Gottschalk-Suite, es könnte auch sein, dass die gar nicht gibt, das ist so ein bisschen wie Zach Galifianakis, der im Caesars Palace in Las Vegas bei Hangover reingeht und sagt, did Caesar really live here? Also ich dachte so, vielleicht ist das auch nur so eine Urban Legend und die lachen mich gleich aus, weil das ist so wie das Bernsteinzimmer, das gibt es natürlich nicht wirklich.
Nee, aber die wussten, dass es die gibt. Spoiler, es gibt sie auch Und du hast dann da so richtig gearbeitet, dass du da rein darfst. Also die wussten einfach, du machst da jetzt einen riesen Aufstand, wenn das nicht klappt.
Da mussten auch noch richtig so Chefs angerufen werden.
Machst da Terz und Hysterie und...
Ob das jetzt okay ist, dass der Herr Häufer Umlauf da jetzt rein darf. Und dann musste das auch nochmal, weil da war wohl, da haben die gesagt, das ist im Prinzip sauber. Da war jetzt aber lange keiner mehr drin. Wir müssen noch einmal jemanden reinschicken. Und das haben sie dann gemacht. Also da war dann einer noch
20. Die haben noch mal jemand reingeschickt, der da noch mal sauber macht, bevor du da reingehst.
Ja, weil wer weiß, was da zuletzt los war. Ich habe nur mal gehört, irgendwie, dass vor ein paar Jahren wollten sie Til Schweiger einen Gefallen tun und haben ihm auch, ohne dass er da unten rumgenervt hat, haben sie ihm die Gottschalk-Suite zugeteilt und der ist dann da und dachte, ja gut, guck ich mir mal an. Und der ist da offenbar rein und gleich rückwärts wieder raus und hat gesagt, ich kann da nicht schlafen. Das ist für mich schon beklemmend. Wir waren dann da, wir haben, also dann irgendwann habe ich den Schlüssel bekommen und dann habe ich gesagt, Jakob, nu komm, jetzt gehen wir da hin. Und dann haben wir eine Aufnahme gemacht mit dem Handy, praktisch ab dem Moment, wo die Tür aufgegangen ist. Also wenn ihr wissen wollt, was da drin los ist in dieser Suite, dann könnt ihr euch das jetzt anhören. Das ist unser unmittelbar erster Eindruck. Wir haben den Moment, wo wir das erste Mal in diese Suite reingegangen sind, haben wir tonlich festgehalten.
Pulitzerpreis aufgepasst.
So, und jetzt haben wir hier ein Tondokument, was in die Geschichte eingehen will, was direkt ins Stadtarchiv der Stadt München kommen kann. Denn hier wurde wirklich ein kultureller, das war im Prinzip wie damals als Troja ausgegraben wurde. Ja, oder
die Höhlen von Lascaux, weißt du, wo man die gemerkt hat, dass die Urheinis da schon gemalt haben. So war
die
das.
Urheinis. Ja. Also Klaas und Jakob in der Gottschalk-Suite. Bin gespannt.
Bei den Urheinis.
Hau rein.
Oh. Um Gottes Willen. Das können Worte nicht beschreiben.
Das ist ja wunderschön.
Um Gottes Willen.
Guck mal, da stehen seine Bambis.
Nein! Das ist ja...
Und da steht auch der goldene Bravo-Otto.
Oh, guck mal, hier sind Bilder von... Hier sind Bilder von Tommy Gottschalk. Also, wir sehen hier Tommy Gottschalk mit Obama. Du machst weiter mit dem nächsten Bild.
So, und dann sehen wir Tommy Gottschalk mit Sophia Loren. Hier gibt es also so eine Art Küchentisch und daneben hängen Bilder. Sophia Loren, Tommy Gottschalk im Flieger der Bundesregierung. Im Hintergrund The Beast. The Beast vom US-Präsidenten.
Der Tommy steigt offenbar aus dem Flieger der Bundesregierung aus. Mit zwei Louis Vuitton-Koffern.
Mit zwei Louis Vuitton-Koffern. Und hier ist er tatsächlich mit Barack Obama, da mit Arnold Schwarzenegger, Michael Gorbatschow. David Bowie ist mit dabei. Hier Cameron Diaz, Heidi Klum, Michelle Hunziker und Jennifer Lopez. Oben Tom Hanks, Leonardo DiCaprio und Steven Spielberg. Phil Collins natürlich und unvergessen Luciano Pavarotti.
Ja, Gott,
mit den Menschen sind hier Bilder gemacht worden.
Darf ich als Designfan was erzählen zum Design?
Ja.
Also wir haben es hier einmal zu tun, das kann man ja leicht googeln, mit einer Sofakonstruktion von der Firma Roche Bobois heißt die. Roche Bobois, einmal bitte googeln. Das sind so sehr polsterige Sachen, die du auch so modulartig, so gemütlich woanders hinpacken kannst.
Ja, aber die stehen doch am perfekten Platz.
Ja, aber du könntest jetzt dieses Polster nehmen und das hier vorne an den angedeuteten Kamin, der mit so alten, runtergebrannten Kerzen praktisch versorgt ist. Ja, da können wir es hinstellen.
Es sieht so ein bisschen aus wie, sagen wir mal, wie so ein Park von der Künstlerin Niki, die so einen Fall.
Ja, bisschen Gaudi, geschwungen.
100 Wasser, so ist es.
Ja, 100 Wasser. Wir haben es hier mit schwarz glänzenden Kacheln zu tun, die aber gebrochen sind, sodass sie nicht geometrisch sind.
Es ist ein bisschen wie der österreichische Künstler 100 Wasser.
Hier sind Schuhe. Was sind das für Schuhe?
Das sind Schuhe von...
Elizabeth Taylor Schuhe.
Oh.
Handsigniert.
Das sind Schuhe von Elizabeth
Taylor. Ist die Scheibe fest?
Die Finger da weg.
Bruno Magli.
So, hier ist der Bambi 84, da war ich eins, für den Spaßmacher des Jahres, Thomas Gottschalk.
Was haben wir hier? Rostor.
Die Rostor haben wir auch.
Ja. Goldene Kamera ist hier, glaube ich. Guck mal, die lässt schon im Material nach.
Was denn?
Das Kupfer blättert ab hier.
Ja, das ist beim Grimme-Preis auch so. Der läuft an, wie so ein alter Schlüssel. Was ist das hier? Ach, guck mal, das ist Jupiter, das gibt's nicht mehr. Das sieht ein bisschen aus wie der Emmy, ist aber der Jupiter. Den gab's mal vor ein paar Jahren noch, den haben sie irgendwie abgeschafft, glaube ich.
Klasse, da vorne ist das Schlafzimmer.
Ja, jetzt gehen wir
mal. So, jetzt gehen wir mal.
Gehen wir rüber ins Schlafzimmer, gucken, was da los ist.
Das ist jetzt kein Skandal.
Also hier ist jetzt, wir sind jetzt im Schlafzimmer. Hier
Nein, das ist das Bild von Wetten, das, ja, was der Goldstaubkünstler gemalt hat. Das echte. Nein. Das muss man auch bei YouTube, das gibt's alles bei YouTube. Das hat so ein Goldstaub, das war bei der letzten Wetten, das, glaube ich, in Mallorca oder so, hat das so ein Typ so aus Goldstaub, so ein Gottschalk-Bild da gefriemelt.
Ja, okay, also das hängt hier über dem Bett, da muss ich heute drin schlafen, ne?
Du schlafst
da drin. So, anders... ich darf da heute drin schlafen und hier ist also dieses große Bild, also ein riesengroßes Porträt von Thomas Gottschalk hängt direkt überm Bett. So, und jetzt nochmal weiter. Über sowas sprechen, ja? Über diese kleinen Flecken hier. Boah, da willst du aber nicht mit der Schwarzlichtlampe ran hier. Du. Das sind aber, ist das Joghurt? Ich hoffe, dass da hat einer einen Fruchtzwerg
gegessen. Ja, der hat da noch einen Quark nachts.
Meinst du, da hat hier noch einer einen Quark?
Was sind das für Münzen?
Hier sind, nee, Uhren sind das, kleine Uhren. Ich weiß nicht, was das bedeutet hier.
Das sind so das kleine, ist, also, Uhrwerke. Also da ist eine Flasche so mit so einem komischen Verschluss und da sind so kleine Uhrwerke drin.
So, dann haben wir hier eine goldene Platte von Sting. Ja. An Thomas Gottschalk. Ich meine, letztendlich sind das die Sachen, die hier noch gerettet wurden, ne? Ja, weil alles andere ist ja weg. Das sind praktisch die letzten. Diese Sachen sind insofern limitiert, als dass alles andere ist ja im Feuer Malibus verschwunden. Guck mal, was ist das hier? Der Radio Regenbogen Award. Den habe ich auch.
Aber bist du nicht hingegangen?
Bin ich nicht hingegangen, hatte ich keinen Bock.
Das so. Ist das Bad!
Querdenker Award, das klingt so, als würde Dieter nur das kriegen, weil er so herrlich gegen den Mainstream andenkt.
Ja, die Badewanne.
Die Badewanne ist ein bisschen, das ist ein bisschen wie im Hotel, bisschen runtergeduscht. Naja, es ist halt so 90er Jahre, ne? Es ist so ein bisschen.
Stimmt, ist alles so 90er, Anfang 2000er.
Naja, schick. Ja, im Prinzip, guck mal hier, so rote Glas-Waschbecken.
Also so würde Bert Wollersheim sich auch einrichten.
Wenn er mehr Geschmack hätte, muss man sagen. Bert Wollersheim würde hier noch irgendwo so ein hässliches Airbrush von seiner letzten Freundin irgendwie an die Wand malen.
Der Wespenteil.
Der Wespenteil, die rausgenommenen Rippen würden wir irgendwie in der Vitrine irgendwo lagern von Sophia Wollersheim. So, was ist das? Ach, Claudia Schiffer, sicher, Claudia, doch.
Eine geheime Tür, da sind bestimmt Privatsphäre.
Mein Lieber, da gucken wir jetzt auch mal rein. Hier, komm. Da ist hier nicht, dass hier so eine Fickschaukel versteckt ist hier irgendwo, ne, hinter so einer geheimen Klappe oder so. Ich mag hier gar nicht die Bücher rausziehen, weil dann am Ende dreht sich hier noch irgendwas um, wie in diesem George Michael Video, wo die Toiletten dann so glitzern.
Ich glaube, wir finden auch 100 Mark.
Das könnte sein. 100 Mark. Guck mal hier in die Sofaritzen, ob du Gummibärchen findest. Und hier was? Sofaritzen, ist da was? Nee. So, na gut. Jakob, nun geh auch mal. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen jetzt hier auch mal ein bisschen mich drauf einlassen hier. Oh, guck mal, die ist so richtig angelullt hier, diese. Das ist ein verschlossenes Zimmer. Das ist ja, das weckt ja meine Neugier, ne?
Ist da jemand drin? Ich könnte
Hilfe rufen. Was? Bitte?
Gottschalk ist nicht da, keine Sorge.
Michelle? Michelle Hunziger, was machst du denn hier?
Tja.
So war das, ne? Das
so war, so, wolltest du die Schwur klauen von Elisabeth
Day? Ja, ich wollte es versuchen. Also ich würde wirklich, also
er hat sie, also ich haben. Kurz eine Sache, die du eigentlich nicht verraten wollte. Er hat sie angezogen und ist damit ganz
und die passen.
Ganz stolz über die Maximilianstraße stolziert.
Gestöckelt.
Ja, wie so ein bisschen aus wie Heinz Erhard in dem Film Erna kommt.
Ja. Wir haben uns wirklich gefühlt wie so Set-Touristen bei Wetten, dass nur, dass wir halt so irgendwie, hat sich angefühlt, als wir so heimlich hinter Tommys Rücken in seinem Wohnzimmer so stöbern durften, unkontrolliert.
Das war so Assi Indiana Jones irgendwie, was er da gemacht hat.
Ja, und überall musst du dir vorstellen, Schmidt, die waren so schwarze Lackkacheln. So, ne, Klaas, wie hast du das bezeichnet, dieses Design?
Naja, das war ein bisschen als 100 Wasser nach 5 Bier.
Also der, ganz kurioser Style, alles so gewölbt und so schwarzer Lackkacheln, aber Plastikstühle so geschwungen und so, ja, ein bisschen aus der Zeit gefallen.
Ja, und man hat halt, wenn ich war dann irgendwann, also als du da warst, war das ja so wie so ein Event, als wenn man so Bavaria Filmstudios mal in das Boot von Das Boot halt rein darf, ne? Oder mal Fuchur sieht, ne? So ist das ja ein bisschen, ne?
Du hast da gelebt.
Ich habe da richtig gelebt. Und dann ist es ganz komisch, weil man sitzt dann da so irgendwie auf dem Stuhl oder ist da im Bad oder auf der Toilette und denkt, das hat Thomas auch gemacht. Das hat Thomas auch gemacht. Das hat Gottschalk auch gemacht. Guck mal, das hat Gottschalk auch schon mal gemacht. Das denkt man die ganze Zeit.
Findest du das gut, wenn du dann auf derselben Toilette sitzt wie Thomas Gottschalk? Du hast, ist das ein Traum von euch?
Du warst in so vielen Fernsehstudios, du hast das bestimmt, ohne es zu wissen, auch schon mal gemacht.
Also bei Eminem hast du auf dem Topf gehockt und jetzt auch irgendwie bei Thomas Gottschalk. Ne?
So, und da schließt sich der Kreis. Ja. Thomas Gottschalk musste nämlich, und das lernt man beim Potschalk, immer Eminem hören auf dem Weg nach Calabasas, wenn er seine Kinder zur Schule gebracht hat.
Ah.
Ja. So, also insofern ist auch hier wieder der Butterfly-Effekt näher als man denkt. Es war gut. Und ich muss ja mal sagen, man macht ja die ganze Zeit so Witze drüber, aber er ist halt der King. Ne?
Ja, wir verehren ihn ja wirklich.
So, und das ist nichts weiter als eine Hommage. Das muss man ja auch nochmal sagen, weil es klingt dann immer so ein bisschen komisch, weil wir natürlich hier so reden, wie wir reden. Aber ich bin wirklich aufrichtig großer Riesen-Gottschalk-Fan.
Ja, wir alle, oder? Ja.
Wir alle. Und ich finde den mehr als gut. Und ich glaube, das ist auch, bei welchem Star würde man überhaupt, wo würde es so eine Hysterie auslösen wie bei uns, dass wir wie die kleinen Mädchen da reingehen und da rumkichern, weil wir in die Sachen mal anschauen wollen. Das hat mich mehr interessiert als jedes Museum, in dem ich jemals war.
Ja, ja.
Das war richtig, hat mich richtig interessiert. Und dann.
Aber Stichwort Kai Pflaume Suite, wäre der dann auch empfänglich?
Ob man ihm da eine macht, irgendwie.
Dann könnten wir ja vielleicht kreieren, hier bei der Florida.
Das können wir machen, ja. Aber ich habe auch zu Jakob gesagt, das Zimmer war okay, ne? Aber die Zimmer waren, weil es im Sechsstock war, es relativ kleine Fenster und so. Und es war ein bisschen schattig und so. Und ich dachte, wenn das jetzt hier die Lippert Suite wäre, da würde ich wieder runtergehen und sagen, bringen Sie mir noch mal eine andere. Ja, also weiß nicht, was würden die da in die Vitrine legen? Vielleicht diese Zange, die er da geklaut hat?
Oder das Taschentuch, mit dem er bei Wetten, dass John Lennons Schweiß
abgetupft hat. Paul McCartney.
Oder ja, Paul McCartney ist ja, genau, natürlich, ja.
Genau, das war der Moment, wo Tommy zu Hause die Hutschnur geplatzt ist, wo er gesagt hat, also jetzt nimmt er da sein vollgerotztes Taschentuch und tupft da Paul McCartney am Kopf rum. Jetzt reicht's. Dann hat er beim ZDF angerufen und hat gesagt, ich weiß, wir haben da viel gesprochen, aber der soll weg da, ich komme zurück.
Ja, nee, also es war, also muss ich wirklich sagen, ganz, das war irgendwie ein toller Moment.
Ja, jetzt nochmal was anderes. Ich habe gestern Nacht, deswegen bin ich auch ein bisschen müde wieder, habe ich Narcos zu Ende geguckt. Narcos Mexiko Staffel 2. Es wird nicht gespoilert. Es wird nicht gespoilert. Aber ihr habt Narcos mal gesehen, oder?
Mhm. Ja, klar.
So. Und ich hab das so geguckt und habe mich gefragt, und diese Frage stelle ich euch: Welche Art Kartellchef denkt ihr, wärt ihr? Ich will euch kurz, damit ihr es besser einordnen könnt, mal die Typen vorlesen, die da so in der Serie auftauchen. Das fängt an natürlich bei Escobar. Das ist so ein Typ, der hat so sein Temperament nicht so richtig im Griff, ne? Und der neigt so zu Wutausbrüchen und steht dann irgendwann ganz allein im Garten, weil er keine Freunde mehr hat. So, und der ist halt richtig.
Das gilt ja meist für alle, ne?
Ja. Dann gibt's so den Pablo Herrero, Pacho. Ja?
Ja,
das ist so der Gentleman-Kartelltyp. So, der hat immer, der strahlt eine Gefährlichkeit durch Ruhe und Coolness aus. Ja, und aber auch Felix Gallardo ist eher so der Start-up-Heini.
So der Günther ja auch unter den
genau, der will so alles so ein bisschen geschäftlich regeln. Der ist weniger interessiert an Erschießen und mehr am Geschäftlichen. So. Und aber letztlich merkt er dann doch, er ist so ein bisschen zu lieb für das ganze Geschäft. Also ich glaube, im Schraubenhandel wäre der so besser aufgehoben. So mit dem Kartell kriegt er halt mit harten Kriminellen zu tun. Und das wird dann immer, da ist er auf den letzten Metern zu lieb.
Na, er wollte ja auch immer raus am Anfang.
Ja.
Er hat ja probiert, rauszukommen. Und hat er nicht geklappt dann.
Ja, oder den Rafa Quintero, das ist so der stolpert über das Hedonistische. Also der macht dann Koks und Nutten und so. Der nutzt sein eigenes Produkt. Was denkt ihr, was wärt ihr für
ein Typ? Ja, und es gibt ja noch Chapo. Und das ist so ein bisschen, Chapo ist ein bisschen der Bauchmensch, ne? Ein bisschen der Wühler, der einfach...
Aber auch so ein Macher.
Ein Aktionist.
Ja.
Also der einfach macht und so ein Parcoursdenker, ne?
Ja.
Der also immer die Ideallinie denkt.
Jetzt nicht so der Schlauste, aber der macht halt, der packt an.
Ja, genau, so hemdsärmlich
ist der. Aber wer wärst du denn? Das würde mich viel mehr interessieren. Du hast ja dir schon Gedanken gemacht.
Ich fürchte, und das klingt jetzt erstmal komisch, ich meine das nicht auf den Erfolg gesehen, ja, sondern dass ich glaube, am ehesten, ich wäre, glaube ich, früher oder später Pablo Escobar. Nicht, weil ich der Mega-King wäre, sondern weil ich allein im Garten stehen würde.
Irgendwann
würde ich mal alle anschreien und mir wird mir die Hutschnur platzen und dann würde ich sagen, er schießt sie alle, ne? Platte, Plomo und fertig. Und dann sitze ich da auf der Hollywood-Schaukel und im Pool ist kein Wasser mehr. Das wäre, glaube ich, wahrscheinlich, ehrlich gesagt, jeder will gerne Pacho sein, so der Gentleman-Kartellchef.
Der ist ja nicht der Gentleman-Kartellchef, der ist auch, also die Angst, die der verbreitet, die holt er sich ja auch nicht nur mit cool schauen, sondern auch mit absolut gnadenloser.
Ja, aber der hat doch immer so geile Hemden. Und
ja, so der Styler, der Mega-Styler. So. Ja,
aber dann sind wir doch alle nicht, jetzt mal ehrlich, also jeder, der von uns ein Samthemd, so ein Saturnhemd tragen will wie Pacho,
Ich glaube,
da können wir noch so gemein sein, da wär's vorbei mit der Gangsterkarriere.
Ja, ich glaube, Jakob wäre so von der Anlage ein bisschen Pacho. So, also du würdest dir ja von dem Drogengeld als allererstes mal ein geiles Auto kaufen,
stimmt,
dann ein geiles Hemd und dann die Uhr wird blitzen und so. Aber leider, und du würdest ja auch so vornehmen, dass du bist ja einer, der sagt, du willst dich nicht aufregen im Leben.
Ja.
Du willst andere nicht spüren lassen, dass du rumschreist oder so, weil dich das klein macht. Das finde ich auch sehr bewundernswert. Du bist ja manchmal, fährst du so eine Politik wie ein Polizist in Neukölln. So immer nur beschwichtigend, ganz ruhig, jetzt bleiben Sie mal ruhig, junger Mann. So. Aber es kommt immer wieder die Zeit, wo dir das so um die Ohren fliegt.
Ja.
Und ich glaube, dann, diese Rache, die will man nicht erleben.
Ich glaube tatsächlich, es ist eher so, dass ich würde unter diesem Druck zerbrechen. Ich könnte damit nicht leben, dass ständig mich jemand abknallen will, dass ich mir ständig überlegen muss, wen ich abknallen will.
Ja.
Und das ist mir einfach alles, das ist mir einfach zu viel und zu stressig. Also ich wäre praktisch eher wie die Frau von so einem Mafia-Boss. Ich würde da viel schreien und viel Drama und viel Ärger.
Du würdest sofort anfangen zu heulen.
Einfach immer heulen, schreien, weil einfach dieser ganze Druck, mit dem komme ich nicht klar.
Ja, man würde dich auch so im Erdloch rausziehen. Ja. Und dann ist Anklage Steuerhinterziehung. Also irgendwas, was so ein bisschen uncool ist.
Ich glaube, ich würde so in Folge 2 zur Polizei gehen und bin dann am Abend erschossen. Das wäre meine kurze El Chapo-Geschichte.
Und Klaas?
Ja, ich würde da auch nicht lange durchhalten, das muss man sagen. Also ich müsste, das hängt auch mal ein bisschen mit Sozialisierung zu tun, also ich müsste schon aus so einer Familie kommen, wo das okay wäre.
Ja.
Also so, dass
einem so reingeboren.
Das hängt ja damit zusammen, dass der... Jetzt so, sagen wir mal, aus meiner Geschichte, jetzt so einer zu werden, ist natürlich unvorstellbar, weil ich damit überhaupt nicht klarkomme, ich überall Angst habe und so und mir das auch...
Aber ein Lamborghini würdest du dir schon gönnen, ne?
Ja, aber den kann ich mir auch anders kaufen. Also weißt du, ich würde das halt, damit hätte ich keinen Lamborghini. Wenn ich jetzt mein Geld mit so kriminellen Sachen verdienen müsste, wäre ich halt blank. Weil ich würde damit jetzt nicht viel Geld zusammenkriegen. Deswegen wird es gar keinen Lamborghini geben für mich. Ich würde sofort Angst haben. Ich müsste halt aus so einer Familie kommen, wo mir das schon so in die Wiege gelegt wurde. Mhm. Und dann mache ich das halt einfach wie so ein ganz normaler Arbeiter. Ich müsste halt so komplett entmoralisiert sein. Und dann würde ich mich so anstrengen wie bei jedem anderen Job auch. Und mal gucken, wo ich dann lande.
Und kämst du mit dem Undercover zurecht? Also, dass du dich auch mal ein paar Jahre im Wald verstecken musst?
Ach,
oder?
Nee, das ist ja auch zum Beispiel der Romano Provenzano, der die Cosa Nostra oder Drangheta, ich weiß nicht, also einer der ganz großen alten Paten aus Italien, den haben sie dann ja irgendwann aus so einer vollgekackten Küche da gezogen. Irgendwo, ja ernsthaft, irgendwo in so einem Bergdorf, weil das Einzige, was in so einer digitalen Welt natürlich total schwierig ist, ist jemanden zu finden, der überhaupt keine digitalen Medien nutzt. Also weder Internet, noch Handys, noch normales Telefon. Der hat die komplette Mafia sehr zentral gesteuert darum, und zwar mit sogenannten Pizzinis. Pizzinis sind so kleine Zettel. Und diese kleinen Zettel, da steht dann was drauf. Sind so groß wie ein Glückskeks. Da
Alfredo steht, abknallen.
Ja. Zum Beispiel. Und dieser Pizzini wird übergeben, danach wird der verbrannt und dann ist der weg. So, und das ist natürlich Pizzini. Die älteste Methode der Welt. Aber so hat der jahrelang da irgendwo rumgesessen. Und sagen wir mal, sich nur an dem Gedanken zu erlaben, dass man ja im Prinzip Macht hat. Man kann das aber weder benutzen, noch kann man rausgehen. Man hat also die ganze Scheiße, die man hätte, wenn sie einen jetzt schnappen würden, die hat man jetzt schon. Weil es ist ja wie im Knast sitzen eigentlich, weil du ja da nicht raus kannst dann. Da wäre mir das Prinzip einfach, die Macht zu besitzen, würde mir da nicht reichen.
Ich habe gestern mit Joko darüber gesprochen und er hat
Joko, kann ich dir sagen.
Er hat zugegeben, dass er Gallardo ist.
Ja.
100%. Weil im Endeffekt dann, also er ist schon so auch ein Macher und er will Leute verbinden, so ein Networker und so, ne? Und dann macht er so ein Kartell, ein Megakartell auf und so.
Ja, ja,
und dann aber ist manche Idee vielleicht nicht die beste und am Ende ist er irgendwie dann doch ein bisschen zu warmherzig.
Das stimmt, ja. Und dann
ach komm, nun lass ihn leben. So schlimm war es auch nicht, dass er 3 Tonnen Kokain geklaut
hat. Nein, es ist immer das Problem, dass es sowohl auf der Polizeiseite, das hätte auch das Problem, dass wir alle hätten und so, ist natürlich immer das Problem, dass die dann dafür nicht hart genug sind. Und ja, Joko wird sich verzetteln und Joko wird sich auch immer vollquatschen lassen von irgendwelchen Typen, die im Prinzip gar keine guten Gangster sind. Die kommen dann zu ihm und sagen, ey, ich bin auch ein guter Gangster, kann ich bei dir mitmachen? Und dann sagt Joko bei einer Nudel, ja, okay, dann bist du jetzt auch ein Gangster. Hier, du darfst auch mitmachen bei uns. Und dann geht da alles schief, weil das dann gar nicht so gute Gangster sind, wie er dachte.
Was wärst du denn jetzt? Abschließend.
Abschließend? Ich wäre wahrscheinlich eine von den, du hast gesagt, du bist die Frau. Ich wäre wahrscheinlich irgendwann so eine wütende Oma. Es gibt ja auch immer in diesen Serien gibt es immer wütende Omas, dessen Kinder und Enkel dann irgendwie reingezogen wurden in die mafiösen Strukturen und dann dementsprechend viel Stress da machen. Die sind auf irgendeiner Hacienda sonst wo. Im Prinzip ist das die erste Generation, die mit so einem Scheiß zu tun hat. Davor waren das immer Landwirtschaft. Und die Oma ist dann aber auch härter am Nehmen. Die sehen aus wie liebe kleine Omas, aber wenn dann da so 3 Sicarios auf den Hof fahren, dann geht die halt hin, holt unter der Bettdecke die Schrotflinte vor und bedroht dann die.
Ja.
Und so eine wäre ich. So eine Oma mit so einem strengen Dutt, die einfach sagt, verpisst euch jetzt, hijo de puta.
Aber in der Analogie wäre ich eher der dicke Sohn von Escobar. Hat mit allem nichts am Hut, aber badet im Pool.
Es gibt doch den Sebastian, der, ich weiß nicht, wie der jetzt, der hat sich jetzt umbenannt natürlich, weil mit Escobar kommt man in Südamerika nicht so zurecht. Der hat, und das ist ganz interessant, wenn man sich die erste Staffel, da geht es ja noch um Escobar und so weiter, anschaut, dann ist das, steht da immer, das ist so orientiert an wahren Begebenheiten. Es ist nicht alles exakt so abgelaufen, wenn man sich jetzt die historischen Aufzeichnungen anschaut. Und er hat einen Facebook-Account, wo der immer korrigiert hat, was alles anders war. Das heißt, der echte Sohn von Escobar, der, wenn man ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu seinem Vater hat, die haben ja als Kinder alles bekommen und so, und die hatten so einen halben Freizeitpark da hinten. Dann hat Escobar ja auch zum Beispiel Nilpferde. Die leben deswegen immer noch in Kolumbien, weil der die so aus Quatsch mal importiert hat. Dann haben die sich da
das vermehrt. Das würdest du aber auch machen. Also das spricht wieder dafür, du würdest ja auch irgendwie Giraffen holen und sowas. Also irgendwie.
Und nicht für mich, für die Kinder.
Ja, aber da alles, einmal alles. Ne?
Ja. So eine Neverland Ranch.
Neverland mit Drogen.
So, und dann würde ich, naja, und er sagt auch, der Sohn, naja, für ihn ist es halt ganz schwierig, weil er diese zwei Gefühle nicht zusammenkriegt. Das eine ist so technisch rational von außen die Fakten, die natürlich für sich sprechen, die er auch ablehnt und so weiter. Gerade weil der ja gar nicht in tatsächlich direkter Gewalt groß geworden ist. Der kannte das ja nicht. Der ist ja nicht abgestumpft worden, weil er das nie gesehen hat. Und auf der anderen Seite hatte er so einen ganz liebevollen, verspielten Vater, der fast kindlich war mit den Kindern und alles getan hat für die. Natürlich auch mit dem ganzen Geld, was er hatte. Und der kriegt das nicht so richtig zusammen. Und sich Interviews und überhaupt Dokumentationen über den anzuschauen, ist einfach ganz interessant, weil das dieses Vaterbild, was er hat, ist einfach interessant zu hören, wie er das sieht und einordnet, weil das für den ganz schwierig ist, das auseinanderzuhalten emotional.
Ich habe noch schlechte News. Es gibt in der dritten Staffel, ich will jetzt nicht spoilern, aber da gibt es auch einen Kartellchef. Und ich sag mal, der, ich habe danach Wikipedia gelesen, wie der ums Leben kam. Der wurde so sehr gesucht, dass er sich notoperieren musste und ein neues Gesicht draufgepflanzt hat. Und bei dieser OP ist er umgekommen. Und ich glaube, das könnte ja auch passieren.
Könnte sein, ja. Stimmt. Ja. Können wir mal tauschen, Face Off.
Das ist richtig dumm, ey. Da bist du so ein mega Kingpin, ne? Ja. Verschiebst da das Koks in rauen Mengen und dann bei einer OP draufgehen.
Ne? Ja, das ist so ein bisschen wie...
Weil dich liften lässt.
Nee, aber das hat ja jetzt, Ozzy Osbourne hat aktuell einen ganz interessanten Kommentar gemacht, dem geht's ja nicht so gut gesundheitlich. Und er hat gesagt, ich habe, und das gab's schon mal, da war der, als wir bei uns zu Gast waren, jetzt hat er ungefähr dasselbe gesagt, jetzt gerade ist er krank und sagt, kann nicht wahr sein, dass so eine Krankheit mich dahin rafft, was ich schon alles gemacht habe in meinem Leben. Das kann doch nicht so eine Krankheit jetzt sein. Und da war es auch, als er bei uns mal war bei MTV, hat Ozzy gesagt, er wäre vor, er hatte so eine Halskrause da oben, er wäre vor ein paar Wochen bei sich im Garten mit dem Quad gefahren und ist damit auf die Schnauze gefallen. Er meinte, das kann nicht wahr sein, dass ich mein ganzes Leben Ozzy Osbourne finde und dann sterbe ich, weil ich im Garten mit dem Quad über so einen Hügel falle.
Ja. Wie Reinhold Messner, der ist mal von der Mauer gefallen, weil er einen Schlüssel vergessen hat. Und da wollte er über die Mauer seines Hauses klettern und ist da runter, also aus 3 Metern runtergefallen. Und das hat die Bergsteigerkarriere beendet. Kein Witz.
Ja, jetzt heute ist Donnerstag. Eine Sache, die wir jetzt hier aus ganz bestimmten Gründen gar nicht großartig thematisiert haben, weil es hier, glaube ich, A, keinen Platz richtig findet und zum anderen Mann einfach dieser Schrecklichkeit und dieser Größe der Trauer und der Unvorstellbarkeit eigentlich gar nicht gerecht werden kann in so einem Format hier wie bei Baywatch Berlin. Also es ist ein Sabbel-Podcast und ich glaube, man tut nicht gut daran, wenn man hier probiert, Dinge zu erklären, die einem selber eigentlich gar nicht erklärlich sind. Also da ist jemand, ob ihr es mitbekommen habt, in Hanau in eine Shisha-Bar gegangen, hat dort ein Blutbad angerichtet, sich selber und 10 weitere und je nachdem, wie viele noch schwer verletzt sind, umgebracht. Und man kann es gar nicht richtig verstehen. Offenbar ein rechtsgerichteter, psychisch verwirrter Mann. Rechter Terror hat also wieder stattgefunden. Wie soll man damit umgehen? Diese Sache hat schon stattgefunden. Man kann insofern sich auf die Sachen konzentrieren, die in die richtige Richtung sich engagieren. Und Solidarität, Zusammenhalten, füreinander da sein, das sind die Dinge, die man jetzt umso mehr tun sollte. Das machen verschiedenste Organisationen. Die Sea-Watch, die macht es. Sea-Watch hilft Menschen auf ihrer Fluchtroute übers Mittelmeer, die hier in Deutschland, in Europa Schutz suchen. Und da kann es gar nicht genug Aufmerksamkeit geben. Gerade in diesen Zeiten sollten wir umso mehr das nach vorne stellen. Das probieren wir jetzt hier auch. Es gibt einen Radiospot, der pro bono erstellt wurde von einer Werbeagentur, den wir jetzt hier auch gerne noch einmal abspielen möchten. Und der macht nochmal aufmerksam auf die Spendenmöglichkeit, die man dort hat und auf die tolle Arbeit, die gemacht wird von den Sea-Watch-Menschen, von den ehrenamtlichen Mitarbeitern. Und da hören wir jetzt den ältesten Münchner Kinderchor, der ein altes Lied nochmal singt und die Gefühle nochmal ganz gut transportiert, die man haben sollte, wenn man darüber nachdenkt, wie es Menschen geht, die auf dem Weg zu uns unvorstellbare Risiken eingehen und wie wir die behandeln sollten, wenn sie hier bei uns sind. Das war Baywatch Berlin. Bis nächste Woche.
Über 6000 Menschen sind in den letzten 3 Jahren im Mittelmeer ertrunken. Sea-Watch gibt täglich alles dafür, damit diese Zahl nicht weiter steigt. Hilf jetzt mit deiner Spende auf sea-watch.org.